Ihr Lieben, gleich fängt die Folge an und jetzt noch kurz eine kleine Triggerwarnung. Es wird nämlich gleich um die Kolonialisierung gehen und auch um die Verbrechen, die dort entstanden sind. Das heißt, um Rassismus, auch um Morde, Vergewaltigungen, Konzentrationslager und Genozide. Und wenn ihr euch nicht dafür bereit fühlt, dann hört euch die Folge entweder nicht an oder hört sie nur mit einer Person an, der ihr vertraut. Dann kann es jetzt losgehen.
Väterlichkeit. Es kommt darauf an, ob ich jetzt an meinen Mann denke, der Vater ist, oder an meinen Vater denke, der Vater ist.
Oder an Vaterfiguren.
Also wenn ich an Vaterfiguren denke, dann denke ich an so Kälte und Dominanz.
Autsch.
Wenn ich an Papa denke, dann denke ich auf jeden Fall so, also er ist halt voll der Familienmensch eigentlich.
Ja.
Aber er ist auch so eine Autoritätsperson, aber so eine natürliche Autorität.
Ja, also wenn er halt die Stimme erhebt, was er nicht oft macht, dann hat man schon das Gefühl, jetzt ist er aber hier.
Aber daran liegt es wahrscheinlich, dass er es auch generell nur sehr selten macht, aber er hat halt so eine sehr autoritäres Auftreten. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass er halt eine Führungsposition hat, auch so generell im Geschäft.
Ja, voll, stimmt, ist so.
Und wenn ich an meinen Mann als Vater denke, dann denke ich halt einfach an eine Person, die halt sich um die Kinder kümmert. Also das ist fast schon gleichgesetzt wie mit einer Mutter, weil wir uns halt komplett gleichberechtigt um die Kinder eigentlich kümmern oder gleich involviert.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja, ja, eher gleich involviert als gleichberechtigt. Ist ja irgendwie.
Weil gleichberechtigt kümmern ist irgendwie weird. Also,
naja,
kann man das?
Und ihr seid ja nicht gleichberechtigt. Er ist ein Mann, du bist eine Frau. Also, ihr seid vielleicht in eurer Beziehung, aber halt nicht in der Gesellschaft gleichberechtigt.
Ja, und ich weiß halt auch nicht, ob man das, also generell auf, in Bezug auf Kinder kümmern quasi. Also,
ja,
Vater
voll.
Und Mutter sein,
voll,
so
voll.
Sagen kann.
Ja, spannend. Und wenn du an Begriffe denkst, wie auch so Vaterland.
Ah, oh, das finde ich richtig gruselig. Da
ja,
denke ich an
auch.
Nazis, muss ich sagen.
Ja, okay. Das ist spannend, also weil der Begriff Vaterland, okay, Vaterland vielleicht gab, weiß ich nicht so ganz genau, aber Väterlichkeit war auf jeden Fall auch schon vor der Nazi-Zeit ein deutsches Ding. Und darum wird es unter anderem auch heute in der Geschichte gehen. Ich würde sagen, ich fange einfach mit der Geschichte an, oder? Wir quatschen jetzt. Ich sage jetzt einfach
was
nicht so
viel. Was verstehst
du
unter Väterlichkeit?
Ja, also ich meine, jetzt hinter dem Kontext von vielleicht auch jetzt der Geschichte, die ich gleich erzähle, passt vielleicht das allererste, was du gesagt hast, mit Dominanz und Kälte ganz gut. Und irgendwie auch Väterlichkeit ist halt für mich jetzt gar nicht mal aus so einer eigenen Erfahrung heraus, aber da, ich denke da halt direkt an so Rollenbilder oder halt auch an so wie so Ideale. Ideale ist wirklich das falsche Wort, aber halt irgendwie so Stereotype oder so, die halt eben so dieser traditionelle Vater sein sollen. Das ist ja irgendwie nicht wirklich ein Vater, wenn ich es ganz, also wenn
eigentlich
ich ganz genau
darüber nachdenke.
Eigentlich
ist es jemand, der
arbeitet. Genau, eigentlich ist es jemand, ja, der
im Büro sitzt mit Anzug.
Genau, ja, voll. Also gar nicht mal unbedingt so Vater ist für die Kinder, sondern vielleicht eher Vater ist, um Geld anzuschaffen. Und es geht heute überhaupt nicht über Väter. Es wird einfach nicht von Vätern handeln, sondern einfach nur, fand ich es einfach spannend. Ich wollte es dich einfach mal fragen. Ich fange jetzt an, oder? Nein, ich will noch was anderes sagen. Wir sind nämlich in der ersten Folge, sind wir zu einer ähnlichen Zeit wie jetzt in dieser Folge, von dem, wo die Geschichte spielt.
Ah.
Und ich möchte, dass du das im Hinterkopf behältst, was für eine Welt wir letztes Mal gezeichnet haben und was für eine Welt wir jetzt zeichnen. Super, dann fange ich jetzt an.
Das ist Papas ganzer Stolz. Mit wahren Geschichten aus feministischer Perspektive.
Namibia 1884. Man könnte vermuten, dass Deutschland oder besser das Deutsche Reich im Jahr 1884 friedlich war. Zumindest wird es noch ganze 30 Jahre dauern, bis der Erste Weltkrieg ausbricht. Und was sollen die Deutschen zu dem Zeitpunkt schon angestellt haben? Lange und teilweise auch heute noch wird dieser Teil, diese 30 Jahre und auch die Jahre zuvor der deutschen Geschichte geleugnet, verharmlost oder gar nicht erst thematisiert. Das Deutsche Reich vor dem Ersten Weltkrieg war friedlich, so zumindest die Erzählung. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Stichwort Kolonialisierung. Denn tatsächlich werden die sogenannten deutschen Schutztruppen in den nächsten 30 Jahren unbeschreibliches Leid für alle Frauen, Männer, Kinder, einfach allen BewohnerInnen der einheimischen Völker des heutigen Namibia verursachen. Sie werden die Menschen und mit ihnen ihr Wissen, ihren Glauben, ihren Wert, alles, was sie zu dem macht, wer sie sind oder wer sie hätten werden können, auslöschen. Es ist die Geschichte vom ersten deutschen Genozid, von der ersten offiziellen Rassenverordnung durch Deutsche. Es ist eine Geschichte von deutschen Soldaten, die morden, vergewaltigen, Konzentrationslager bauen und alles ausnehmen, was sie in die Finger kriegen können. Und irgendwo mitten unter den ganzen Verbrechen und Grausamkeiten ist es auch die Geschichte von Sophie Ion Miritz. Ich habe ein paar Fakten über Sophie dabei. Sie wird 1890 geboren, im heutigen Namibia. Damals war es noch nicht Namibia. Man hat es damals Deutsch-Südwestafrika genannt. Also das war quasi die Kolonie von den Deutschen oder dem Deutschen Reich.
Ist sie eine Kolonialstochter?
Genau, also sie wird 6 Jahre nach der Gründung der deutsch-südwestafrikanischen Kolonie im heutigen Namibia geboren. Also sie ist quasi eine der ersten Generationen, wobei man, also man kann es nicht ganz so sagen, sie ist, ihre Mutter ist Teil der Olam, das ist ein einheimisches Volk, das zu den Nama gehört und die sind tatsächlich Einheimische, aber es gibt in diesem Bereich auch die Herero und das ist zum Beispiel ein Volk, die auch so weitergezogen sind aus anderen Kolonien, also das tatsächlich ist halt eben 1890 oder 1884 relativ spät, um eine Kolonie zu gründen und viele Kolonien haben schon davor, waren einfach schon davor, gerade von den Briten und auch von den Holländern und genau deswegen die Herero haben quasi schon, sind quasi auch schon koloniale Völker, könnte man so sagen. Und Sophie ist jetzt aber tatsächlich eine der ersten Generationen von der deutsch-südwestafrikanischen Kolonie. Und sie wird auch als uneheliches Kind geboren und zwar ist ihr Vater ein weißer Mann. Das wird später
und
auf jeden Fall.
Und ihre Mutter ist schwarz oder?
Genau, also ihre Mutter ist Einheimische aus dem Volk der Olam.
Ja, okay.
Genau. Genau. 1884 liegt Sophie natürlich noch in den Armen ihrer Mutter und sie kann eigentlich auch nur erahnen oder eigentlich kann Sophie das nicht erahnen, aber ihre Mutter kann vielleicht erahnen, was in den nächsten Jahren noch auf sie zukommen wird. Das, was Sophie angetan wird, wird weder das Schrecklichste noch das Harmloseste dessen sein, was einheimische Menschen im heutigen Namibia durch die Kolonialherrschaft ertragen müssen. Sophie wird noch nicht einmal ein ungewöhnliches Leben führen. Vielmehr beschreibe ich mit Sophies Lebensausschnitt eine Geschichte, die für eine Frau mit ihren Hintergründen und ihrer Herkunft vollkommen normal waren. Sophies Leben wird die Regel, nicht die Ausnahme sein. Ich fange jetzt auch erstmal an, so ein bisschen, also nachher wird es nochmal viel mehr um Sophie, um so einen bestimmten Fall von Sophie gehen. Und zwar werde ich über einen Gerichtsprozess sprechen, beziehungsweise über eine Anzeige von ihr. Und davor muss ich aber erstmal klären, in was für Verhältnissen sie überhaupt ist und wie damals die kolonialen Bedingungen auch waren, was da so passiert ist und so. Und das werde ich natürlich auch anhand von Sophies Leben machen, aber da kommt jetzt auch einfach viel Geschichtswissen mit rein, das ich ehrlich gesagt gerne schon im Geschichtsunterricht gelernt hätte, aber das holen wir jetzt nach. Die Kindheit von Sophie ist gezeichnet von Krieg und Gewalt. Bis Sophie etwa 14 Jahre alt ist, reißen die deutschen Siedler immer größere Teile des Landes im heutigen Namibia an sich. Dazu gehört auch das Volk, in dem Sophie aufwächst. Wie bereits gesagt, den Olam, Teil der Nama. Die Nama leben vor allem von Viehzucht. Neben den Nama gibt es auch die Herero, ein weiteres einheimisches Volk. Deutsche Kolonialherren misshandeln die einheimischen Frauen und Männer aus den Völkern, brechen wieder und wieder ihre Menschenrechte und führen eine Rassenideologie ein, um schwarze und weiße Menschen zu trennen. Hast du ein bisschen die Ahnung, also eine Ahnung davon, wie die Ideologie war oder was denkst du, wie das war? Oh mein Gott, du schaust mich total entsetzt
naja,
an.
Naja, also was man, also so wie sie jetzt auch ist oder also war, also genau, theoretisch ja. Nicht mehr sein sollte.
Ja, also ja. Quasi Aufwertung von weißen Menschen, Abwertung von schwarzen Menschen. Ja. Genau, also nach dieser Ideologie, was eben so, schwarze Menschen sind einfach am wenigsten wert. So.
Wie Tiere eigentlich. Also ja, die wurden Prinzip, ja auch zum Teil auch in Ställen gehalten, so. Also
ja,
gerade
also,
Sklaven.
Das, ja, also vor allem halt auch, ich meine, zu der Zeit ist die SklavInnenbefreiung schon gewesen. Also man hat schwarze Menschen nicht mehr als Sklaven halten dürfen, was nicht bedeutet, dass dadurch irgendjemand frei gewesen wäre oder so. Das werden wir jetzt auch gleich nochmal sehen. Aber ja, im Prinzip ist es genau das. Schwarze Menschen dürfen zum Beispiel auch eigentlich kein Vieh besitzen, was gerade eben auch für ein Volk, das halt von Viehzucht lebt, scheiße ist.
Ja.
Und auch bedeutet, dass sie ihr Leben aufgeben müssen. Und die Kolonialherren haben dann eben einfach quasi alles genommen und hatten so dann die Möglichkeit, schwarze Menschen von sich abhängig zu machen und ja. Sie zu kontrollieren, sie auszubeuten und das eigentlich letztendlich, um Arbeitskräfte zu bekommen.
Das schreibt doch auch Emilia Roark in Why We Matter, dass,
ja, genau.
Dass man die Sklaven befreit hat, aber man durfte ihnen keine bezahlten Jobs geben.
Mhm.
So,
ja, genau.
Ja, dann sind sie nicht befreit.
Nee, einfach nicht.
Ja.
So, das ist halt genau das.
Dann haben sie freiwillig umsonst weitergearbeitet,
ja,
damit
freiwillig.
Sie wenigstens was zu essen
genau.
bekommen.
Ja. So war es natürlich nicht. Genau, das heißt eben einfach, man hatte hier eine sehr eingeschränkte Lebensfreiheit. Weiße Menschen auf der anderen Seite hatten eine ganz andere Bedeutung. Gerade weiße männliche Siedler und allen voran auch Polizisten, die waren ehrenhaft und müssten auch so autoritär sein und gleichzeitig die Werte des Vaterlands repräsentieren. Und
also des deutschen Vaterlandes.
Genau, des deutschen Vaterlandes. Und was das letztendlich bedeutet, und wenn ich das jetzt ausspreche, ich verstehe es, also ist halt die Sache mit Väterlichkeit. Also man sollte quasi Ehre, Autorität und Väterlichkeit zusammenbringen. Ja, genau. Also für Menschen mit einem normalen Moralverständnis und einem normalen Väterlichkeitsverständnis macht es gar keinen Sinn.
Ja, weil dann müsste man die ja aufnehmen und sie behandeln wie seinen Sohn und lieben
genau.
und keine Ahnung was.
Ja, voll. Sollte eigentlich so sein. Aber natürlich, Väterlichkeit hatte halt eine ganz andere Bedeutung. Und ich zeige dir jetzt auch für heute das erste Bild. Das zeigt nämlich einmal diese Autorität, Ehre und Väterlichkeit in einem Bild. Du kannst es gerne mal beschreiben.
Das sind einfach Soldaten?
Mhm, also es sind eben die Schutztruppe quasi, also es sind Schutztruppen.
Und die sind meines Erachtens bewaffnet und stehen einfach da beisammen und gucken in die Kamera mit so Hüten und Bärten.
Ja, es ist eigentlich so ein typisches Bild von so Soldaten oder
ja.
so. Ja, genau. Und das war halt quasi der ehrenhafte Mann in der Kolonie. Die sollten halt genau so sein. Das war quasi das Ideal, nach dem alle weißen Männer streben sollten. Genau, also man hat quasi gesagt, Vater plus korrekte Körperhaltung plus tödliches Potenzial.
Mhm.
Weird. Und grausam. Inwieweit?
Aber das ist jetzt ja noch vor 1900, oder?
Mhm.
Das finde ich voll spannend, weil im Endeffekt ist es ja genau das, was Hitler dann am Ende auch
also gemacht hat.
Ja.
Ja, eben. Das ist ja genau das Ding, dass ja die Werte und die Weltordnung und auch die Ideen, die hier dann später im Zweiten Weltkrieg, da ist ja noch nicht mal der Erste Weltkrieg gewesen sind, die kamen ja nicht, also die hat Hitler sich ja nicht aus der Nase gezogen.
Aber es wird immer so getan.
Genau.
Also ich muss sagen, ich habe mich halt und das ist auch meine persönliche Schuld und mein persönliches Versagen, noch sehr wenig mit der deutschen Kolonialisierungsgeschichte auseinandergesetzt.
Ja, ist aber ehrlich gesagt, also ich finde schon auch, jeder hat irgendwie so einen Bildungsauftrag und ich finde halt, das ist halt das größte Verfehlen, dass wir es in der Schule nicht richtig lernen.
Ja, ja, voll. Also ich habe jetzt mich damit auseinandergesetzt insofern, dass ich mir ein paar TikToks darüber angeguckt habe, aber ich habe jetzt halt noch keine Bücher dazu gelesen.
Ja.
Was halt also schon sagt, dass ich halt jetzt nicht wirklich viel darüber weiß. Und ich meine, ich habe mich jetzt schon mit Rassismus zum Beispiel auseinandergesetzt. Und mir war schon klar, dass diese Ideologien halt sich lange aufgebaut haben. Aber was ich jetzt halt krass finde, ist zu hören, dass es damals halt eigentlich genauso war wie halt. Also es klingt für mich halt, als würdest du vorlesen. Ja, so war es übrigens im Dritten Reich.
Ja, genau so. Das
und
war so Zweiter Weltkrieg.
Es klingt halt wirklich
so.
Es klingt wirklich eins zu eins so. Und es ist ja aber, weiß nicht, 50, 60, 70 Jahre vorher passiert.
Mhm.
Das finde ich schon krass.
Ja, ist so.
Und
also es ist einfach
ich finde es halt dann auch unter der Perspektive krass, dass die Leute halt so sind, ja, das kann sich ja nicht wiederholen.
Genau.
Jetzt heutzutage mit der AfD, nein, das sind keine Nazis. Nein, ich bin auch kein Nazi,
nee,
wenn
also
ich die AfD
wähle. Also das sind auch nur Werte, die gab es nur wegen Hitler.
Ja, ja, genau. Und das ist ja dann auch voll falsch aufgearbeitet im Geschichtsunterricht generell. Weil so wird
das
ja
ist,
wirklich getan.
Genau, so wird getan. Das ist ja genau das, was man immer sagt. Ja, die Geschichte vom Deutschen Reich vor dem Ersten Weltkrieg, die ist gar nicht erwähnenswert. So wird ja immer getan.
Ja, voll.
So, da war einfach nichts Spannendes. Ja,
also
genau.
Ich finde es halt krass, weil mir war klar, dass es Kolonien gab, deutsche Kolonien. Aber mir war halt, also mir war auch klar, dass es dort Rassismus gab. Aber mir war halt nicht klar, dass dieses Väter, also dieses, das schockiert mich gerade voll. Mhm. Dieses Väterlichkeit und diese Härte. Und also das finde ich gerade voll krass irgendwie.
Es ist auch einfach krass. Ja. So, letztendlich muss man, also das ist halt einfach die deutsche Art, Menschen abzutrainieren, empathisch zu sein. Und die hat halt damals schon funktioniert. So, und die wurde halt dann kulturell weitergetragen. Das ist unsere Kultur.
Deshalb sind die Deutschen auch so kalt.
Ist so. Ist einfach so. Okay, weiter in der Geschichte.
Ja.
Inwieweit auch Sophie in ihren jungen Jahren oder aber ihre Mutter Opfer von Misshandlungen geworden sind, wissen wir nicht. Wir können nicht ausschließen, dass Sophie vielleicht sogar das Ergebnis solch einer Misshandlung gewesen ist.
Sehr wahrscheinlich, oder?
Mhm. Denn wir wissen aus alten Gerichtsakten, dass sie ein uneheliches Kind zwischen einem weißen Mann und einer schwarzen Frau war. Und das ist jetzt spannend, weil wir hatten ja gerade die Ideologie, schwarze Personen, weiße Personen, dann dieser Rang. Und jetzt gibt es aber Kinder von weißen Personen und schwarzen Personen. Und Sophie ist eine von diesen Personen. Sie ist weder weiß noch vollkommen schwarz. Und ich werde auch übrigens ganz bewusst, ich benutze keine Begriffe, die damals benutzt wurden. Wenn euch interessiert, wie man Menschen früher genannt hat, dann googelt es. Ich werde es nicht machen, das ist mir egal, ich reproduziere das nicht. Sie ist auf jeden Fall eine dritte Kategorie, die man dort eingeführt hat und wird vom Staat als gemischt eingestuft. So. An der Stelle möchte ich noch einmal betonen, auch wenn ich weiß, dass Malis das weiß, es gibt keine Menschenrassen. So etwas wie eine Menschenrasse gibt es nicht. Wir reden hier über Konstrukte, was man früher einfach willkürlich erfunden hat. Man hätte sagen können, blonde Haare, braune Haare hätte genauso funktioniert. Man hat einfach irgendwelche Kriterien genommen und gesagt, das sind Menschenrassen. Es ist falsch. Es
die
ist
DNA
wissenschaftlich,
von, genau. von Menschen ist immer komplett, also nicht komplett gleich, genau. weil es, natürlich hat man verschiedene Ausprägungen. Mhm. Also jetzt aber halt, meine DNA ist nicht gleich wie die von Maggie.
Nee,
aber
nee,
man
nee.
Kann jetzt nicht anhand von der DNA sehen, welche Ethnie ein Mensch hat.
Letztendlich unterscheidet sich eine weiße Person, die in Deutschland lebt, mehr von einer weißen Person, die in Skandinavien lebt, als von einer schwarzen Person, die auch in Deutschland lebt.
Ja,
so.
Von der DNA-Sequenz her.
Von der DNA-Sequenz. Fazit, es gibt keine Menschenrassen. So. Meine Frage an dich ist jetzt, glaubst du, es ist eher gut oder schlecht, quasi eine weiße und eine schwarze Person als Elternteil zu haben?
Schlecht.
Warum?
Weil die, also das ist ja auch immer wieder so ein Ding, was schwarze Menschen erzählen, dass die, wenn sie Mixed Race sind quasi, das sagen sie, glaube ich, auch immer so, mhm, oder?
Ja,
Auf Englisch, ich schaue mir TikToks meistens auf Englisch an.
In Englisch sind auch
aus
oft
ihrer
die
eigenen,
politisch korrekteren Begriffe
ja,
tatsächlich.
Die erzählen aus ihrer eigenen Erfahrung halt immer so, du wirst bei den Schwarzen nicht akzeptiert, du wirst bei den Weißen nicht akzeptiert, du wirst diskriminiert, aber alle, also die halt in Anführungszeichen richtig schwarz sind, die sagen, ja, du bist aber nicht schwarz genug und du hast halt so Identitäts Probleme. Also so, das ist
ja,
das,
also
was
das,
ich,
ist das,
was ich mir von Betroffenen
von, genau,
angehört habe quasi. Das wäre jetzt so meine Einschätzung dann auch.
Ja, also tatsächlich weiß ich gar nicht mal, wie das für Sophie war. Wir wissen, tatsächlich wissen wir sehr wenig über ihr Innenleben. Das ist sehr schade. Es gibt halt keine.
Oh, ich möchte aber kurz noch was ergänzen.
Ja, ja.
Tatsächlich haben aber Mixed-Raced People im beruflichen Kontext Vorteile, weil sie zum Beispiel häufig nicht diese ganz krausen Haare haben oder noch mehr dem europäischen oder diesem westlichen Schönheitsideal entsprechen, was ihre Gesichtszüge angeht. Und zum Beispiel auch, das müsst ihr mal, darauf müsst ihr mal achten, es gibt eigentlich in Serien und Filmen, auch wenn die total political correct sind, so gut wie kein einziger Hauptcharakter, mir fällt wirklich keiner ein, der schwarz ist. Und damit meine ich nicht nur eine schwarze Hautfarbe hat, sondern auch schwarzen Merkmalen komplett entspricht, sondern wenn, dann sind es eigentlich meistens Mixed Race, wenn sie eine Hauptdingsperson spielen und sie haben sehr westeuropäische entsprechen sehr westeuropäischen Schönheitsidealen.
Ja, ich habe jetzt so ein bisschen an diesen Film gedacht, wo der aber, glaube ich, auch, das sind dieser französische Film.
Der ist aber Nebenrolle.
Nebenrolle und ich glaube, der steht auch sehr in Rassismuskritik, weil, ziemlich beste Freunde, weil er ist ja auch, also es ist halt dieses typische so, er ist ja eigentlich total asozial und wird dann so aus der Asozialheit durch einen weißen, reichen Mann rausgeholt und so. Also es
ja,
ist halt
ja, genau.
Auch trotzdem extrem kritisch. Ja, also tatsächlich kann ich das so gar nicht, also ich kann nicht sagen, ob sie quasi Nachteile hatte von anderen Personen of Color dort. Was, also ich habe halt eher die staatliche Perspektive und eigentlich waren sogar Menschen, die einen weißen Elternteil hatten und einen schwarzen Elternteil, die wurden am meisten vom Staat beobachtet. Und zwar war das so, dass man halt ihre Moral, ihren Körper, ihre Sexualität, ihre Lebensweise sehr doll unter die Lupe genommen hat. Und das war nämlich deshalb so, weil einerseits musste man ja laut dieser Ideologie den gemischt, oh mein Gott, rassifizierten Menschen, diesen Personen, die quasi in diese Klasse reinpassen würden, musste man ihnen anerkennen, dass sie überlegen sind, weil sie haben ja weißes Blut. So, also aus dieser Ideologie heraus. Und andererseits hat man sie auch besonders verdächtigt, weil sie haben ja auch schwarzes Blut. Der Grund dafür, oder man hat sich zumindest den Grund dafür so zusammengelegt, dass man gesagt hat, ja, sie könnten ja die schlechten Eigenschaften von beiden Rassen vereinen. Also ehrlich gesagt wurde es gar nicht so weiter ausgeführt, aber ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass man quasi gesagt hat, vielleicht haben sie ja das tödliche Potenzial und sind dann auch noch irgendwie weniger wert oder so. Keine Ahnung, es ist halt irgendwie, es ist total.
Ja, oder also ich kann mir vorstellen, dass halt so unter, also dadurch, dass es halt auch so eine Art, also es ist ja schon eine Art, schwarze Menschen zu diskriminieren, sie halt eben mit Tieren gleichzusetzen, habe ich oft so das Gefühl.
Ja.
Also ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht falsch äußere, so falls Betroffene das Gefühl haben, es ist ja immer blöd, wenn man über Betroffene spricht,
ja,
aber
ich habe auch gerade das Gefühl,
Personen dabei
wir sind
gerade
viel zu sehr in so einem Diskurs darüber,
ja.
Weil wir wissen ja, also das, was wir halt wiedergeben, sind halt die Informationen, die wir halt einfach quasi von People of Color haben.
Genau.
So.
Also,
voll.
Aber wir sind halt selber keine POCs und nicht schwarz und egal, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass vielleicht dieses mit diesem Tödlichen, was du meintest, halt vielleicht mit diesem, ja, aber die haben halt auch keine Empathie und so und sind halt so, also weil damit wurde das ja auch viel begründet,
so
diesen Leid anzutun, dieses Animalische, die können keine Schmerzen fühlen, nee. Die sind empathielos, die empfinden
absolut
keine Liebe und so.
Ja, genau, also auf jeden Fall war das dann so mehr oder weniger der Grund, warum man die dann besonders verdächtigt hat. Und letztendlich war das so, es gab schwarze Menschen mit einem weißen Elternteil, die ein halbwegs okayes Leben geführt haben, weil sie respektiert wurden. Aber letztendlich war dann im Ernstfall, hat einfach irgendein alter weißer Mann am Ende entschieden, ob er es jetzt positiv findet oder negativ und eigentlich dann auch entschieden, wie respektiert diese Person ist, ob sie frei sein darf oder nicht. Also es war halt, eigentlich war es ein Münzwurf. Also es passiert jetzt, dass eben diese zwei Stämme, die dort einheimisch sind, die Herero und Nama, die sind eigentlich auch untereinander verfeindet, aber es kommt jetzt halt trotzdem zur Eskalation zwischen den einzelnen Stämmen und den deutschen Siedlern dort. Also erst eskaliert es zwischen den Herero und den deutschen Siedlern und dann zwischen den Nama und den deutschen Siedlern.
Aber die Herero und die Nama sind verfeindet.
Die sind selber auch verfeindet. Also die haben einfach kein gutes Verhältnis zueinander und haben jetzt auch nicht irgendwie gemeinsam gekämpft oder so. Aber was sie halt gemacht haben, war quasi parallel gegen die deutschen Kolonialherren zu kämpfen. Und zuerst ist es eben mit den Herero der Fall. Und damals war das dann auch so, dass der amtierende Generalleutnant, der Generalleutnant von Trotha, der war einfach ein vollkommen grausamer Mensch. Weil er war eigentlich war das sogar damals so, dass auch die Deutschen in den Kolonien, die hatten zum Beispiel Arbeitskraftmängel und denen ging es eigentlich selber auch nicht gerade gut. Und eigentlich hätte er jetzt auch sagen können, okay, wir entschärfen das jetzt, wir geben denen einfach mehr Rechte und sichern uns so auch Arbeitskräfte und versuchen irgendwie gemeinsam zu leben. Das wollte er nicht. Er wollte tatsächlich, und das weiß man jetzt halt heute, er wollte die Herero auslöschen. Und diesen Vernichtungsbefehl gibt er auch. Und das hat dann zur Folge, dass er dann also man nennt es halt eben Schutztruppen, also die Kolonialherren, die dort gekämpft haben, die haben dann die Herero eingekesselt in eine Wüste, die Omaheke-Wüste, und das war halt einfach eine komplett trockene Wüste und die haben die halt eben eingekesselt, haben sie von den Wasserquellen ferngehalten. Heute weiß man, dass 3/4 der Herero in dieser Wüste gestorben sind, also 3/4 von einem kompletten Volk.
Wie viele Menschen waren das?
Der Völkermord in Deutsch-Südostafrika hatte 40.000 bis 60.000 Herero das Leben gekostet.
Ja, krass.
Das sind so viele Menschen.
Ja.
Und ich habe auch ein Bild dabei. Das ist nichts für schwache Nerven. Willst du es trotzdem sehen?
Lieber nicht.
Okay, man sieht eigentlich, also ihr könnt es euch natürlich angucken, man sieht eben die, also ein paar Herero um 1904 auf dem Bild. Und es ist halt ein grauenhaftes Bild. Wie gesagt, eben beschließen jetzt auch, oder was heißt beschließen, werden die Nama auch dazu gezwungen, sich zu verteidigen.
Nama ist das Volk von Sophie.
Genau, Nama ist das Volk, also zu denen
wie
eben auch die Alarm
Mutter,
gehört.
Wie heißt Sophies Mutter,
weiß man nicht.
Schade.
Ja, ist schade, ne? Genau, und zu den Freiheitskämpfern, das möchte ich einfach dazu sagen, gehört Henrik Wittbold.
Aber wieso heißt Sophie Sophie?
Ist eine deutsche Kolonie.
Ja, aber die, aber sie ist ja trotzdem kein deutsches Kind.
Naja, sie ist ja trotzdem das Kind von einem Deutschen.
Ach so, er hat sie auch als Kind angenommen.
Naja, also ich, zumindest weiß man, dass später Verwandte in ihrer Nähe sind, aber man weiß nicht, ob der Vater da dabei war. Ich kann mir aber vorstellen, selbst dann, wenn er das Kind in Anführungsstrichen angenommen hat, es war trotzdem eigentlich strikt verboten in der Kolonie, dass weiße Männer und schwarze Frauen heiraten. Und eigentlich war es auch wie so verboten, dass sie miteinander schlafen. Also kann ich mir das halt nicht vorstellen, dass es wie so erlaubt gewesen wäre.
Aber wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann dürfen die trotzdem entscheiden, wie es heißt oder wie kam das zustande?
Ich weiß es nicht. Man weiß einfach gar nichts darüber. Man weiß eh, also über die individuellen Geschichten, man weiß jetzt zufällig einige Sachen über Sophie, weil Sophie später in ihrem Leben was macht, wovon ich dann eben auch erzählen werde, was halt eben dazu führt, dass man einfach Informationen über sie hat. Aber man weiß nicht, man hat keine Tagebucheinträge und so. Es gibt auf jeden Fall Menschen, bei denen es so ist, bei denen man Informationen hat. Viel wurde eben auch einfach ausgelöscht. Die Nama haben eben zwei Anführer, Henrik Wittbold und Jakob Morenga. Von denen habe ich auch ein Bild. Willst du es sehen?
Ja. Sind das weiße oder schwarze Menschen?
Das sind schwarze Männer.
Okay, ja. Aber die haben für die Kolonie gekämpft.
Nein, das waren die Freiheitskämpfer der Nama.
Okay, ja.
So ergibt es Sinn.
Ja, ja, die sehen tatsächlich diesen Soldaten auf eine Art ähnlich. Also die tragen eigentlich dieselbe Kleidung.
Mhm.
Also auch so Soldatenkleidung, Waffen und diese komischen Cowboy-Hüte. Ich weiß nicht warum. Und die sehen sehr, die lachen ein bisschen. Zumindest der eine lacht ein bisschen. Das finde ich irgendwie sweet. Die sehen nicht ganz so, ist jetzt vielleicht auch meine Interpretation, weil sie mir direkt viel sympathischer sind.
Mir sind sie auch sympathischer und ich habe mich auch gefragt, warum.
Die sehen irgendwie, sehen die halt hoffnungsvoll aus und die anderen sahen aggressiv aus. Bei den anderen habe ich so rausgelesen, dass sie, und das ist jetzt viel Interpretation,
ist okay,
dass sie sich so gegenseitig so pushen in ihrer Männlichkeit. Und hier habe ich das Gefühl, die stehen halt einfach für sich.
Mhm.
Sie stehen halt füreinander.
Mhm.
Und ich weiß nicht genau, woran ich das festmache. Ja.
Ja, spannend. Ich hatte irgendwie ähnliche Assoziationen. Aber vielleicht auch irgendwie, weil zum Beispiel Morenga hat in dem Bild ja zum Beispiel auch einen Grashalm im Mund. So, das lockert halt natürlich so eine Atmosphäre auch auf. Und auf dem Bild mit den deutschen Soldaten standen die auch alle so in einer Reihe, haben so nach gerade ausgeguckt und hier gucken halt manche so leicht seitlich oder stehen zum Beispiel auch seitlich.
Ja, und manche schmunzeln halt auch.
Mhm, ja, das ist irgendwie, ja, das macht es direkt zu was Hoffnungsvollerem, was Freierem. Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Genau, die führen jetzt auf jeden Fall einen Guerillakrieg. Weißt du, was das ist? Also das bedeutet, dass quasi Gruppen sich als Zivilisten oder ZivilistInnen tarnen, um dann halt ganz schnell einen Angriff zu machen und sich dann ganz schnell zurückzuziehen. Und das machen die jetzt. Wir wissen nicht, ob...
Aber die Freiheitskämpfer.
Genau, der Nama.
Ja.
Also nicht nur die zwei, sondern halt eben quasi die Nama in Gruppen. Also die tarnen sich eben als Zivilpersonen und machen dann diese Anschläge auf Soldaten. Die Anführer werden im Laufe des Kriegs getötet, aber ihre Anhänger kämpfen bis zuletzt. Aber trotzdem ist es leider vergebens. Ich meine, die verlieren halt, also die Nama ist nochmal ein kleineres Volk. Die verlieren, glaube ich, 10.000 Menschen. Was halt, also man sagt auch, die Sozialstruktur von den Nama war halt danach nicht mehr existent. So. Und wir wissen nicht so ganz, ob Sophie bei diesen Anschlägen dabei war. Ich vermute es eher nicht. Aus dem Grund, weil wir wissen, dass Sophie flieht. Sie macht jetzt nämlich, also es war nämlich so, dass die deutschen Kolonialherren, die haben dann angefangen, dort Konzentrationslager zu bauen. Also auch das ist ein Abschnitt, den gab es schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Und es werden jetzt halt eben auch Gerüchte darüber verbreitet. Also die Nama und die Herero, die wissen, dass das gibt, dass es diese Kriegsgefangenen- und Umerziehungslager gibt, in denen letztendlich auch sehr viele Menschen sterben. Die Überlebenden von diesen Konzentrationslagern sollen dann perfekt auf die rassistische Privilegiengesellschaft vorbereitet sein. Aber wie gesagt, die meisten sterben. Und die Reaktion von denjenigen, von den Nama und Herero, die halt eben übrig waren, die hatten dann eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Erstens mussten die sich von ihren Familien und Bekannten trennen und fliehen. Manche von ihnen sind in Berghöhlen geflohen, manche sind auch nach Südafrika und manche haben sich Beschäftigung abseits eben von ihrem Heimatsvolk gesucht. Und das ist jetzt eben auch so, als Sophie 15 Jahre alt war, macht sie genau das. Sie geht jetzt abseits von ihrem Heimatsvolk und sucht sich eine Beschäftigung. Und sie zieht jetzt in die Region Karas und landet dann dort auf einer Polizeistation, die heißt Kunyas. Und man findet wirklich nur eine ganz mickrige Beschreibung von Sophie zu dem Zeitpunkt, an dem sie dort angekommen ist. Und man sagt da von ihr, sie war fast noch ein Kind. Und daher haben wir auch ihr Alter geschätzt. Also man sagt so, okay, wenn sie fast noch ein Kind war, dann war sie wahrscheinlich so 15, weil sie war nicht mehr wirklich ein Kind. Sie war aber auch irgendwie nicht wirklich erwachsen. Und dann würde halt diese Beschreibung eigentlich ganz gut zutreffen. Ich habe jetzt ein Bild, leider nicht von Sophie. Von Sophie haben wir leider kein Bild. Aber ich habe zumindest ein Bild von Betoni, also von der Region, in der sie sich jetzt befindet.
Das ist eigentlich in der Wüste. Sieht ein bisschen aus wie in Portugal.
Ja, ich habe auch gedacht, sieht aus wie in Portugal.
Ja, also es ist auf jeden Fall in der Wüste, aber am Strand. Also nicht am Strand, aber halt, es ist nicht, oder? Ist es, nee, das ist eine sehr große Karte.
Schau mal, ich habe da auch eine Karte, wo ein roter Punkt ist.
Ja, ja, okay, nee, ich habe nur die Karte ein bisschen falsch interpretiert. Also es hätte ja sein können, dass das in der Nähe vom Meer ist, aber es ist in der Mitte des Landes, ja. Im Süden.
Ja, müsste. Warte, ganz kurzer Break, ist alles gut? Fühlst du dich unwohl damit?
Ich konzentriere mich.
Ja, okay. Weil, also, was ich halt nämlich gerade ein bisschen überlege, ist, ob es scheiße von uns ist, über die Kolonialisierung zu reden und über schwarze Menschen.
Nee, das ist richtig wichtig.
Aber auch dann, wenn wir hier niemanden sitzen haben, der schwarz ist?
Man kann nicht immer schwarze Leute sitzen haben. Das ist so, es ist genauso wichtig.
Und es ist auch unsere Aufgabe, das aufzuarbeiten und das auszuhalten.
Und es ist halt auch, wir reden ja nicht darüber, wir reden nicht über Schwarze, sondern wir sagen halt, das habe ich von anderen schwarzen Personen gehört.
Ja, voll.
Aber berichtigt mich da auch gerne.
Ja,
wir haben keinen absolutistischen Anspruch.
Ja.
Und darüber muss gesprochen. Es ist halt genauso wie, dass Männer müssen auch über Feminismus sprechen und es wäre gut, wenn sie es endlich auch machen würden.
Ja, okay.
Also ich glaube, es gibt natürlich auch, es kommt drauf an, wenn du im Fernsehen sitzt und du debattierst über, sollen wir das N und das Z-Wort nochmal sagen und da sitzen fünf weiße Menschen.
Ja, ja.
Dann voll. Ist es halt kacke.
Und das Ergebnis ist, ja, man darf es noch sagen.
Genau, aber das Ding ist halt, wenn du sowas aufarbeitest, weiß, die eigene Geschichte, und da geht's aber halt auch um Rassismus, dann kannst du schon auch wiedergeben, was du weißt und was du auch von betroffenen Personen weißt, ohne das halt zu bewerten. Weißt du, es geht nur ums Wiedergeben.
Voll. Ja, ist so. Ja, okay. Na gut, da war ich nämlich gerade mir nicht ganz sicher. Also, Kunyas ist ein Polizeiaußenposten. Also, es ist einfach der Name von einem Polizeiaußenposten im Hinterland der Kolonie.
Eine weiße Polizei oder eine?
Genau, das ist nämlich so, dass dort leben tatsächlich, also dort leben zwei unverheiratete Polizisten, ein Polizeiassistent, ein bis zwei schwarze Polizisten, Hilfskräfte und Hausangestellte.
Die leben dort?
Die leben dort. Es gibt Polizeiposten, wo eine strikte Rassentrennung da ist, Also man nennt es Rassentrennung, es gibt keine Menschenrassen, ich kann es nicht oft genug sagen. Aber dort ist es nicht so. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es halt eben voll im Hinterland ist, dass dort eigentlich fast niemand lebt überhaupt und es halt extrem schwierig ist, Menschen zu finden, die dort, also die quasi aus dem Deutschen Reich dorthin ziehen, weil es halt extrem einsam dort ist. Also ja, deswegen ist es auch irgendwie 50 Kilometer von der nächsten Verwaltung entfernt. Es ist eher halt, also auch von Betonie, es ist nochmal richtig weit entfernt, ein Tagesritt so. Es ist einfach sehr einsam dort. Gebirgig, trocken, einsam und isoliert. So nennen das die weißen Soldaten oder Polizisten, besser gesagt. Auf dieser Polizeistation hat Sophie verschiedene Aufgaben. Sie putzt zum Beispiel, sie macht Besorgungen und wäscht die Kleidung von den Polizisten und erledigt auch alltägliche Aufgaben. Man vermutet, dass Sophie vor allem auch für die Personen in der Station gekocht hat, da man in Akten entnehmen kann, dass ihr ehemaliger Arbeitgeber nach ihrer Entlassung komplett ratlos in dieser Hinsicht gewesen ist. Also der hat wohl irgendwie angemerkt, Sophie war weg, er hat nichts mehr zum Essen. So, und aus dieser Information weiß man, okay, sie hat wahrscheinlich Essen gemacht.
Lol.
Ja. Die nächsten 4 Jahre zwingt die Kolonialherrschaft Sophie jetzt zur halbfreien Lohnarbeit als Haushaltshilfe.
Ist das eine halbfreie Lohnarbeit?
So ganz habe ich es nicht verstanden, aber so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass früher haben Sklavinnen eben gar kein Einkommen bekommen, waren gar nicht frei und Sophie bekommt jetzt ein kleines Einkommen für ihre Arbeit und hat eine Handvoll Freiheiten, die halt Sklavinnen nicht hatten.
Ich glaube, das ist das, was Emilia Rock auch meinte. Die bekommt nämlich kein Geld, sondern sie bekommt Verpflegung und Unterkunft gezahlt.
Genau, ja.
Und sie ist halt nicht gefangen. Also sie darf sich frei bewegen.
Sie darf quasi das Haus verlassen,
ja,
ohne verprügelt zu werden. So.
Genau.
Genau, also
sie wird nicht angekettet zum Schlafen.
Ja, wow. So in etwa, wirklich.
Also das glaube ich, also so habe ich das aus dem Buch auf jeden Fall mitgenommen.
Ja, also sie schreibt ja auch über die Herero-Name. Also das ist ja genau das, was sie auch dann einfach sagt. Ja, und also wir können auf jeden Fall ausschließen, dass Sophie, hätte sie die Wahl gehabt, so ein Leben gewählt hätte. Das schließt ja Freiheit per se aus. So. Zu ihrer Arbeit als Haushaltshilfe gehört auch Sex mit Polizisten.
Wieso hat sie eigentlich aufgehört? Ach so, sie ist jetzt noch in der Polizei? Nee.
Sie ist da noch. Sie ist später nicht mehr da.
Ach so, ich dachte sie, weil du
hast
erzählt.
Das weiß man später eben. Also wir wissen, also jetzt zu dem Zeitpunkt wissen wir, sie kocht.
Okay, sie ist die Haushaltshilfe und sie kocht und das ist ihr Job, aber sie kriegt dafür eigentlich nichts. Und da sind weiße und schwarze Menschen angestellt.
Ich nick die ganze Zeit, ja.
Okay.
Ja, ihr könnt ja nicht sehen, dass ich nicke. Genau, also so ist es. Es wird jetzt um Sex gehen gleich. Also ich meine, ich werde jetzt nicht irgendwie was beschreiben. So.
Wir sind ja nicht
ich will nur, dass ihr das wisst und ich will auch, dass ihr wisst, wir wissen nicht, was für eine Art von Beziehung sie hatte mit der Person, mit der sie geschlafen hat. Wir wissen nicht, was eine missbräuchliche Beziehung. Wir wissen nicht, was verhältnismäßig okay für sie und hat sie es irgendwie ist dies irgendwie eingegangen, weil sie dann dadurch Freiheiten bekommen hat. Aber auch das würde ja bedeuten, es ist eigentlich nicht frei so. Genau, also wir wissen es einfach nicht. Ich erzähle es euch jetzt trotzdem, wenn ihr euch jetzt entscheidet, aus dem Podcast rauszugehen, dann macht es bitte. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, geht aus dem Podcast raus oder holt euch eine Person dazu, um euch jetzt die nächsten Teile anzuhören. So, zu ihrer Arbeit als Haushaltshilfe gehört nämlich auch Sex mit den Polizisten. Darunter Wachtmeister Karl Gefke. Der kommt 1907 in den Polizeidienst, nachdem er den Krieg zwischen der deutschen Kolonie und den Herero und Nama quasi beendet hat. Also er war Teil von dem Krieg und kommt dann in diese Polizeistation.
Ein Teil von dem Genozid am Ende.
Genau.
Ja.
Und ich finde, alleine diese Information ist halt schon wieder so, ich weiß nicht, würde ich freiwillig mit jemandem schlafen, der davor irgendwie mein Volk ausgelöscht hat?
Meine Mutter
Nein.
vielleicht sogar getötet
ja,
hat. So,
ja, ist so. Also ihre Mutter lebt tatsächlich noch zu dem Zeitpunkt, das wissen wir, aber...
Wusste sie das?
Sie wusste das, also wir wissen es, weil sie es wusste. So.
Okay.
Ich beschreibe jetzt erstmal Gefke, weil im Gegensatz, also Sophie, wir wissen ja einfach nicht, wie Sophie aussah, steht nirgends, wir wissen, wie Gefke aussah, immerhin. Was heißt immerhin? Also keine Ahnung, ich beschreibe
Nobody
ihn jetzt
cares.
Trotzdem. Also er wird als groß, schlank, blond, mit blauen Augen beschrieben. Er ist Protestant aus einem kleinen preußischen Dorf. Sein Vater ist Schneider. Er tritt mit 18 der Armee bei und kommt dann 1904 mit der Schutztruppe nach Südwestafrika. Dort kämpft er gegen die Herero und landet dann eben 1907 im Polizeidienst. Da an dem Punkt sind wir jetzt auch. Er wird von seinem Vorgesetzten als außerordentlich energisch und fleißiger, treuer Beamter beschrieben. Und er hat aber auch eine Tendenz zur Belästigung und Verfolgung seiner persönlichen Interessen.
Ich habe eine Frage,
ja.
Weil hat er was ausgefressen, dass er dort gelandet ist? Weil du hast ja am Anfang gesagt, niemand will dort arbeiten.
Mhm.
Und jetzt ist er dort. Und wenn er so ein tüchtiger, toller Mann ist, ist es ja irgendwie komisch.
Das ist voll die gute Frage, man weiß es einfach nicht. Also diese Information habe ich nirgends gefunden. Ich kann mir vorstellen, also weil es ist halt tatsächlich auch zu einer Zeit, in der wie so ein bisschen Propaganda gemacht wird oder halt so Werbung für das Leben dort. Also man versucht zum Beispiel später auch weiße Frauen dorthin zu bringen und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es ein bisschen romantisiert wurde. Wissen tue ich es nicht.
Also nicht auf die Polizeistation, sondern auf diese, in diese Stadt.
In diese Polizeistation, in die allgemein in die Kolonie, aber halt eben auch in diese Außenposten.
Ja.
Weil man halt eben dort das, in Anführungsstrichen, Problem hatte, dass die Rassen sich mischen.
Ah ja, so, okay, man brauchte mehr weiße Menschen dort.
Genau, ja.
Ja.
Ich habe kein Bild von ihm gefunden, aber ich habe eine AI ein Bild von ihm machen lassen. Kannst du ja mal beschreiben.
Was hast du denn ihr gesagt?
Ich habe ihr genau das gesagt, was ich da dir gerade gesagt habe.
Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Ryan Reynolds.
Ja. Das ist einfach ein bisschen ein weirdes Bild, aber ich dachte, vielleicht hilft es irgendwie dann, weil wenn man so ein Gesicht vor Augen hat, dann kann man vielleicht die Geschichte.
Ich habe ihn mir gerade ganz anders vorgestellt, eher so ein bisschen mit so kurzen Haaren, mit kurzen blonden Haaren und so ein bisschen jungenhaft noch, also so schlaksig.
Ja, so habe ich ihn mir eigentlich auch vorgestellt. Die AI hatte da eine andere Meinung. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass Gefke und Sophie miteinander regelmäßig schlafen und wahrscheinlich war das eben auch Teil ihres Arbeitsverhältnisses. So, ich habe ja gerade schon darüber gesprochen mit der intimen Beziehung, die wir nicht ausschließen können. Wir können aber auch nicht wirklich von einer intimen Beziehung sprechen, wegen den starken Machtverhältnissen zwischen schwarzen und weißen Menschen. Später in Polizeiakten, das ist so eine Sache, die man über die Beziehung rausfindet, ist eben, dass Gefke beteuert, dass er keine Gefühle für sie hat. Aber er will gleichzeitig halt auch nicht, dass sie die Polizeistation verlässt. Also so, keine Ahnung, ich denke mal, er wird halt wie so Nutzen aus ihr gezogen haben.
Ja, oder er hat das, also vielleicht hat er es auch einfach gesagt, weil er es nicht durfte. Also
ja, genau.
Es war ja auch gefährlich dann sozusagen.
Voll, also beziehungsweise gibt es halt eben keine Erzählung davon, dass er sie irgendwie misshandelt hätte oder so. Also davon habe ich jetzt nichts gefunden, davon findet man auch keine Beschreibung von ihr. Ja, also wir wissen es einfach nicht. Genau, jetzt ist es eben so, das habe ich ja vorhin auch schon erzählt, dass eben man jetzt wie so einen ökonomischen Konflikt hat. Also weiße und schwarze Menschen dürfen eigentlich nicht miteinander schlafen. Wo bekommen wir Arbeitskräfte her, wenn wir keinen Nachwuchs zeugen können? Und deswegen gehen jetzt die Arbeitskräfte aus. Und ab 1910 kommen jetzt deshalb immer mehr weiße Frauen in die Kolonie. Und es findet gleichzeitig eine Hetzkampagne statt, in der man weiße Hausangestellte eigentlich als wie so sexuellen Vorteil anwirbt und gleichzeitig schwarze Hausangestellte abwirbt. Es geht jetzt zwar heute nicht um weiße Frauen, aber ich möchte jetzt irgendwie trotzdem kurz diesen Hinweis geben, weil ich finde, es ist irgendwie relevant. Ich finde es irgendwie wichtig. Und zwar spielt man jetzt eben Frauen im Deutschen Reich irgendwas von einem Leben in Freiheit vor und dann kommen die in die Kolonie und im Prinzip sollen sie Gebärmaschinen sein. Das ist einfach nur so ein
Zeitpunkt. Es hätte alles zur Nazi-Zeit stattfinden können. Das klingt für mich so krass. Das ist einfach
genau dasselbe. Ich habe dir jetzt auch ein Bild mitgebracht von einer klassischen deutschen Familie der Kolonie. Und ich finde, auch diese Familie sieht aus wie eine typische deutsche Familie in der Nazi-Zeit.
Ja, total.
Ja.
Die sehen irgendwie alle unglücklich aus.
Ja, das ist auch echt. Also ich meine, man durfte ja früher auch nicht lächeln auf Bildern.
Aber die Kinder, die gucken halt nicht nur nicht, die gucken echt leidend.
Ja.
Guck mal, wie das arme Mädchen guckt.
Aber diese Bilder waren ja auch so, also man hatte ja damals mit so riesigen Apparaten gemacht, die auch ganz viel Zeit gebraucht haben und so. Was ist?
Also der Vater sieht auf jeden Fall aus, als wäre Nazi. Wirklich, das Einzige, was ihm fehlt, ist halt das Hakenkreuz. Ja. Darf man sowas überhaupt sagen im Podcast? Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nicht, und, wenn wir gebannt werden, werden wir es ja sehen.
Die Tochter trägt ein Kleid und also die Mutter hat irgendwie, die sieht aus wie eine Oma eigentlich. Also sie hat so eine Oma-Frisur und Ja, das ist halt einfach so eine klassische. Das ist 1:1 ein Foto, was auch in der Nazi-Zeit hätte entstehen können.
Und ich finde halt irgendwie, also klar, wechsel halt die Gesichter ein bisschen aus, die Klamotten ein bisschen aus. Das ist auch heute noch das traditionelle Familienbild. Also so Sohn, Tochter, Mann, Frau, keine Ahnung. So, natürlich
ja,
ist es
ja,
halt,
ich weiß,
also
was du meinst, ja.
Er jetzt in der Polizeiuniform meinetwegen, sie meinetwegen in einem Freizeitskleid oder so und die Kinder halt mit Zeit angemessen.
Ja gut, also er in der Polizeiuniform, solche Fotos findest du eigentlich nicht als Familienfoto.
Ja, aber von vor 50, 60 Jahren schon noch.
Ja, aber jetzt, du hast gerade gesagt, heute.
Ja, okay. Das stimmt. Naja, auf jeden Fall ist es auch für weiße Frauen damals zum Beispiel so, die sollten ja ehrbar sein, Ehre ist ja eh so ein großes Ding und keine Ahnung, sie sollten Nachwuchs schaffen. Man konnte komischerweise Frauen damals in der Ehe auch nicht vergewaltigen, konnte man schon, nur halt rechtlich gesehen nicht. Also so, es war irgendwie auch scheiße.
Die Frauen gehören halt ihren Männern, ist doch klar.
Absolut, klar, was auch sonst. Gleichzeitig hat eine Hetzkampagne stattgefunden gegen schwarze Frauen. Man hat zum Beispiel Gerüchte verbreitet, indem man gesagt hat, afrikanische Frauen vergiften ihre Herren. Und irgendwie, dass sie auch die ganze Zeit Lügen und Anschuldigungen machen, um denen zu schaden. Und die Folge sind natürlich rassistische und sexistische Ängste unter den weißen SiedlerInnen, was es ihnen einfacher gemacht hat, dann scheiße zu schwarzen Menschen zu sein. So, es ist halt, ja, naja, auf jeden Fall war das Ziel vom Staat dann so, die Bevölkerung zu kontrollieren und zu verhindern, dass schwarze und weiße Menschen sich miteinander fortpflanzen. Warum auch immer man sowas unbedingt möchte. In der Realität ist es natürlich ganz anders, weil man kann Menschen so oft sagen, wie man will, ey, ihr dürft nicht miteinander, die machen es dann trotzdem. Und so war es auch in der Kolonie. Und so haben sich irgendwie zwei so Männerlager irgendwie, also so, ich sage jetzt mal, gefunden. Also es gab wie so zwei Männlichkeitsmodelle. Und das erste Männlichkeitsmodell erkläre ich dir jetzt, zu dem gehört auch dieser Polizist Gefke und auch sein Bezirksleiter, also quasi sein Chef, Ferse und auch sein Kollege, Feldwebel Johann Höning.
Der Feldwebel.
Der Feldwebel Johann Höning. Ich finde auch Höning ist so ein
ist
fantastischer
so ein
alter
Nazi,
deutscher Name.
Nazi.
Ja. Genau das. Es ist wirklich genau das. Ich finde auch Ferse.
Ja.
Die teilen sich nämlich das imperialistische Männlichkeitsmodell.
Mhm.
Und das bedeutet, dass sie Sex mit schwarzen Frauen als ein spezifisch weißes und männliches Privileg gesehen haben.
Aber also sind die rumgelandet und waren so, ich bin das imperialistische Männlichkeitsmodell?
Nee,
oder
nee,
hat man das im Nachhinein
so genannt?
Man hat
es natürlich im Nachhinein so Analysen gemacht, war so, ah ja.
Es hat sich in zwei Lager einfach geteilt.
Genau. Also,
aber war das für die bekannt, dass es diese zwei Lager gibt oder war das einfach inoffiziell?
Naja, also es ist ja eher so ein bisschen so wie wir, wenn wir jetzt halt irgendwie sagen, ja, wir sind jetzt der Teil von Feministinnen, die es scheiße findet, wenn man transfeindlich ist oder so. Und ich meine, wir können es jetzt so beschreiben, aber es gibt natürlich vielleicht auch noch ganz viele andere Sachen, die uns wie so verbinden. Und dann kann man halt in 50 Jahren uns nochmal angucken und sagen, ah ja, das war der Kreis von Feministinnen und es gab halt dann noch den Kreis, die sich fälschlicherweise Feministinnen genannt haben und so weiter. So, weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber wir, wenn wir jetzt halt darüber reden, also wenn wir jetzt die wären, dann würden wir darüber reden, ja, die gehört mir oder so. Weißt du, was ich meine? Also dann würden wir über schwarze Frauen wie über Objekte reden, die uns gehören. Und daran hat man es halt festgemacht. Sex war für sie auch wie sowas Ehrenhaftes, Männliches. Also so eine Praxis, die aber irgendwie gleichzeitig auch diskret, loyal und brüderlich geteilt werden soll. Kannst du dir vorstellen, was das bedeuten soll?
Dass sie halt gemeinsam die vergewaltigt haben.
Ja, im Prinzip.
Ja.
Also wirklich, es ist einfach, also ich finde ab diesem Punkt, und also es ist jetzt nicht mehr nur noch grausam, es wird jetzt auch unter jedem Aspekt von jeglicher Moralvorstellung, es wird einfach nur noch weird.
Und eklig. Aber
und
ich verstehe
widerlich.
Männer nicht. Also ich verstehe das wirklich nicht. Das ist eklig.
Es ist richtig eklig.
Und ich verstehe nicht, warum die so sind. Auch so generell immer wieder, wenn ich so Geschichten höre, so wie, ja, wir haben irgendwie im Zeltlager gemeinsam gewichst oder so. Und ich denke so, was ist los mit euch?
Ja, also das war ja noch nicht mal, also voll.
Also, dass sie sollen das überhaupt sie machen.
Also,
ja, okay, ich will ich machen, aber dann shame, aber ich verstehe bitte nicht
dazu, dass ihr vielleicht ein bisschen homoerotisch seid. So, immer, wenigstens macht so
ja,
das.
Ja, stimmt,
so.
Das ist ja auch so. Auch wenn man so ja, gemeinsam also, eine Frau vergewaltigt, was ja, also nicht nur, das zeigt ja auch einfach so, wir hassen Frauen, wir lieben Männer auf eine Art.
Ja, also, please, also wir meinen jetzt damit nicht, dass homosexuelle Menschen solche Sachen machen.
Nein.
Per se,
nein.
Sondern dass also Männer, die ihre Sexualität unterdrücken, irgendeinen Scheiß machen. So. Also, beziehungsweise, wobei das jetzt halt auch gar nicht, also das, was das jetzt bedeutet, dieses brüderlich loyal und diskret, bedeutet jetzt eher so, ich habe heute mit der hier Sex gehabt oder sie misshandelt und ich darf aber jetzt keine Besitzansprüche an sie stellen. Also wenn du morgen zu ihr hingehen willst und dasselbe machen willst, dann darfst du das.
Das ja gut, weil die, man so sich ja auch nicht in die verlieben darf.
Ja, genau. Also so.
Das ist jetzt ja kein Heiratsmaterial sozusagen.
Mhm, genau. Und jetzt auch nochmal die Situation mit dem Polizisten. Das ist jetzt auch nochmal eine besondere.
Warte mal, das ist aber spannend, weil die Ehefrau, die dann ja weiß ist, die gehört ja dann dem Mann.
Genau.
Und das heißt ja irgendwo auch, dass es ja schon auch auf eine Art freier war, nicht die Ehefrau zu sein. Bis auf, dass man halt
ja, wenn du eine weiße Frau vergewaltigt warst, wenn du eine weiße wurdest. Frau warst, dann schon. Vor allem eine weiße Frau mit einem Vater, der ehrenhaft war. Aber wenn du eine schwarze Frau warst, dann nicht.
Ja.
Dann hast du ja eigentlich keine Freiheiten so. Und ja, es war dann schon auch teilweise so, dass auch weiße Frauen sich den Rassismus zunutze gemacht haben. Weil sie selber waren sie ja auch von Sexismus betroffen, aber nicht von Sexismus und Rassismus. Und dann haben sie natürlich auch diese Gerüchte zum Beispiel verbreitet, haben sich das zunutze gemacht. So, da steht man auf jeden Fall auch in der Schuld. So. Darum geht es jetzt aber gar nicht. Was nämlich eigentlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist nämlich die Position von Polizisten. Weil dieser Höning, der Gefke und der Ferse, das sind alles Polizisten. Und Polizisten in der Kolonie hatten auch eigentlich die Rolle, das alles vorzuleben. Also deren Aufgabe war es eigentlich, diese Ordnung und die perfekte Familie und sowas vorzuleben. Und es hat halt einfach oft nicht funktioniert, beziehungsweise haben sie dann trotzdem mit schwarzen Frauen geschlafen oder auch nicht mit ihnen geschlafen, sondern sie vergewaltigt. So. Genau. Oder haben halt einfach über sie verfügt, als ob es irgendein Eigentum von denen wäre oder so. So ist es ja zum Beispiel auch mit Sophie und Gefke. Also wir wissen, wie gesagt, nichts über deren Beziehung, aber das ist halt auf jeden Fall auch so eine Art von Beziehung. So. Und jetzt kommt irgendwie ich grinse ein bisschen, weil ich finde es so absurd. Es ist eigentlich nicht lustig, aber natürlich hatten die Polizisten auch irgendwie so eine Erklärung auf Lager, warum das jetzt so ist, warum sie eigentlich ja hier ein Ideal vorleben sollen, aber nicht können. Männer, die können einfach nicht anders. Und zwar war das laut den Regierungsbeamten, war das Leben in der Kolonie nämlich gar nicht dafür gemacht, dass diese vermeintlichen Rassen, also ich sag vermeintlich, getrennt bleiben, weil die männliche Sexualität stand ja unter ständigem Druck, weil es in Afrika so heiß war. Ja, also man hat tatsächlich gedacht, wow, es ist so heiß. Meine männliche Sexualität, die hält es nicht aus. Und die einzige Möglichkeit ist es natürlich, jetzt zu dulden, dass weiße Polizisten in abgelegenen Polizeiposten mit schwarzen Frauen schlafen.
Mein Ohr pocht irgendwie.
Es ist einfach wirklich, als ich das gelesen habe, und es ist ein Zitat. Also ich meine, ich habe es jetzt nicht zitiert, ich habe es jetzt eher sinngemäß zitiert, aber es also wirklich im heißen, da stand irgendwie im heißen Klima der Kolonie steht einfach das männliche Begehren unter ständigem Druck oder so.
Es ist halt wirklich, aber das war halt nur die Ausrede dann, also die wussten es schon selber, dass es nicht so ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es ja auch, wie soll ich das sagen, also es läuft ja bei so Diskriminierungsstrukturen auch viel einfach so unterbewusst ab. Ja. Und ich kann mir halt zum Beispiel schon vorstellen, dass die halt auch die also, dass jetzt dieser, wie heißt der, Gefke, die Sophie wahrscheinlich auch mochte. Also, dass die halt auch irgendwie eine Art von, auch wenn es halt eine Machtdynamik war, trotzdem auch eine Art von Zuneigung füreinander hat. Also, es muss nicht so sein, aber ich kann mir vorstellen, dass es das schon auch gab.
Später in der Geschichte wird es auf jeden Fall auch wie so Hinweise darauf geben und das wird aber auch noch zu einem Problem für ihn. Also.
Ja, ja, ich meine ja. Nur, genau, aber das, also ich meine, du kannst den Leuten erklären, ja, schwarze und weiße Menschen, schwarze sind alle scheiße und so weiter, aber sobald du halt einen Mensch generell, welche Hautfarbe er hat, egal, kennenlernst und den halt wirklich kennenlernst, kannst du das ja nicht mehr ignorieren, dass es ein Mensch ist.
Ja, ja, so. Voll. Das ist ja auch Tupoka Ogette, die schreibt ja auch Bücher über Rassismus und auch wie weiße Menschen quasi lernen können, diese rassistische Brille abzulegen oder zumindest ihren internalisierten Rassismus aufzudecken. Und sie beschreibt auch, dass es wie so von weißen Menschen wie so die Aussage gibt, ich nehme dich gar nicht als schwarz wahr. Natürlich übelst rassistisch, sowas zu sagen, aber eben genau das, dass man halt sagt, ich habe jetzt diese schwarze Person kennengelernt und jetzt sehe ich ihre Hautfarbe nicht mehr. Ja, genau, ja, ja, es ist krass, halt genau ja. Das Ding so, weil halt Rassismus natürlich
ein Konstrukt ist. Ja,
so.
Voll.
Und,
aber das habe ich jetzt gerade nicht reproduziert, oder?
Nee, hast du ja eben genau das gesagt, dass eben...
Ich hatte gerade irgendwie
Dass Angst. Eben in der zwischenmenschlichen Beziehung ist dann halt eben, merkt man so, hey, warte mal, die ist ja gar nicht scheiße.
Die ist ja eigentlich ganz normal.
Ist ja eigentlich normal, einfach ein Mensch.
Sagen, ist ja einfach halt...
Einfach
genau ein so ein Mensch, so wie ich.
Ja, genau.
Ja.
Also es ist halt irgendwie so, ja, und das, ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei dem Gefge so war, aber
das ist ja auch generell auch in aktuellen Debatten so wichtig, dass man halt einfach, also ich finde es immer so krass, wenn man so, ja, hier Ausländer raus und wir wollen keine Flüchtlinge, Menschen, wie sagt man das heutzutage?
Menschen mit Flüchtlingsgeschichte kann man auch sagen.
Aufnehmen so, wo ich mir so denke, weißt du eigentlich, was die durchgemacht haben, so, wie die hierher gekommen sind, dass die einfach fast, also dass die jede Sekunde auf dem Weg hierher hätten sterben können, mehr oder weniger. Ich finde es halt so krass und man tut so, ja, das sind halt irgendwelche nervigen Leute, die uns auf den Sack gehen wollen. So, nee, sorry, die haben einfach den Tod die ganze Zeit ins Auge geblickt und du sitzt hier auf deiner Couch mit deinem blöden deutschen Bier in deiner blöden deutschen Lederhose.
Ja, ist so.
Also, weiß ich nicht.
Wir sind schon wieder in die Stereotypen abgerutscht. Ups. Zu meiner Verteidigung, wir haben auch mal Bier zu Hause und auch Lederhosen. Also,
ich habe keine Lederhose.
Ich sitze aber auch nicht auf der Couch mit einem Bier und einer Lederhose und denke mir, scheiß Ausländer. Liegt an meiner Ausländermutter.
Naja,
also auf jeden Fall ist jetzt das Ganze... Weirde an der ganzen Sache auch noch, dass nicht nach außen kommuniziert wird, sondern nur nach innen. Also das unter den Polizisten weiß man das. Also sagt man sich so, ey, wir müssen halt unseren Druck abladen, aber wir kommunizieren es nicht nach außen. Nach außen haben wir das perfekte Bild der perfekten weißen Polizisten so.
Ach so, die dürfen das also nicht mitbekommen, die Außenwelt, dass
es genau,
nicht so ist.
Also das quasi so, weil der Staat könnte ja dann davon bedroht werden, weil alles, was in diesen Kolonien irgendwie existiert hat, hat ja auf diese Rassenordnung auch gegründet. So. Und wenn man die halt dann zerrüttet, dann ist es natürlich ein Problem für den Staat. Dann kann er die Leute nicht mehr kontrollieren. So. Es kommt jetzt zu so einem Fall. Also zu so einem Fall, wo was passiert, was niemand wissen darf. Und normalerweise weiß es auch niemand. Aber Sophie macht jetzt was, was dazu führt, dass Menschen es wissen. Und zwar ist sie jetzt 20 Jahre alt, als sie zur Polizei geht und Anzeige wegen einer Vergewaltigung erstattet. Und zwar, jetzt erstmal ist es so, ihre allererste Aussage wurde einfach weg. Also die ist einfach weg, wir kennen die nicht, dafür kennen wir ihre spätere Aussage. Und zwar sagt sie, dass Feldwebel Johann Höning, ein Polizist aus der Nachbargemeinde, sie zum Sex gezwungen hat. Ich beschreibe kurz Höning. Er ist klein und stämpig, mit guter militärischer Kleidung. Er wird als schlechter Kamerad bezeichnet, mit einer Tendenz zur Selbstverherrlichung. Und auch von ihm habe ich ein AI-Bild machen lassen.
Ein Bittermännchen.
Und ich muss zu diesem AI-Bild sagen, ich habe es 3 oder 4 Mal machen lassen, weil die ersten Versionen von ihm und weißt du was, beschreib erstmal, ich erzähle es einfach gleich.
Er sieht aus wie ein Dominik.
Ja, er sieht echt ein bisschen aus wie ein Dominik. Aber weißt du was? Zuerst hat er eher ausgesehen wie so ein Alejandro. Also er sah einfach so spanisch oder so aus.
KI ist so rassistisch.
Oh mein Gott.
Ja, jetzt sieht er auf jeden Fall aus wie ein Dominik.
Weißt du? Ja, ich habe dann auch extra dazu gesagt, dass er deutsch ist.
Ja. Aber er ist noch zu schön dafür, dass er hässlich
war. Ja, es ist halt auch einfach so eine AI. So. Naja. Jetzt kommt eine ganz wirklich, also ich dachte mir auch, ich möchte irgendwie in diesem Podcast nicht so mega ausführlich hier irgendwas hier Gewaltbeschreibungen hatte ich jetzt eh irgendwie diese Folge schon genug, aber nicht so krank ins Detail. Deswegen trotzdem aber eine Triggerwarnung für den nächsten Satz. Ich beschreibe jetzt einfach, was sie zur Anzeige bringt. Und zwar sagt sie, dass er stärker war als sie, sodass er sie auf das Bett geworfen, ihre Arme gehalten und sie anschließend benutzt hat. In dem Dokument erklärt sie jetzt auch, dass sie schon vorher mal freiwillig mit ihm geschlafen hat und dabei auch einmal Geld angenommen hat. 5 Mark hat sie angenommen. Außerdem erzählt sie in dieser Vernehmung auch, dass sie Sex mit ihrem Arbeitgeber Gefke hatte und dass sie zuvor schon ein Kind mit einer weißen Person hatte und dass eben neben den beiden Polizisten auch andere weiße Männer sie auch benutzt haben. Was ist mit dem Kind
passiert? Weiß man nicht. Was ist mit dem Kind passiert?
Ich habe gar keine Informationen zu diesem Kind. Ich weiß nicht, wo dieses Kind ist.
Krass.
Vielleicht lebt es bei der Mutter. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich gar nicht. Ja, also das ist jetzt erstmal so diese Anzeige, ne? Dass ihr das jetzt passiert, ist keine Seltenheit. Dass sie das anzeigt, ist eine Seltenheit. Also das ist wirklich sehr, sehr selten gewesen, dass schwarze Frauen in der deutsch-südwestafrikanischen Kolonie sich am öffentlichen Diskurs über eigentlich auch sexuelle Freiheit oder auch allgemein ihre Rechte und so beteiligt haben.
Finde ich auch krass, weil das war ja auch generell, also auch als weiße Frau noch so ein bisschen, also ist ja heutzutage immer noch so,
yeah.
Dass so eine Vergewaltigung ist, ist ja Pech. Also, ja, keine Ahnung.
Ja, es ist also genau das, wobei man auch, also das tatsächlich irgendwie so ein bisschen, also in anderen Kolonien ist es auch anders. Und also zum Beispiel ist es so, dass in der englischen und in der holländischen Kolonie ist tatsächlich häufig passiert, dass schwarze Frauen Vergewaltigungen zur Anzeige bringen und sich auch sehr aktiv an der öffentlichen Debatte darüber beteiligen. Und die Vermutung oder so Analysen zeigen halt, oder man denkt halt heute, das liegt wahrscheinlich daran, das sind eben die alten Kolonien. Diese Personen kommen aus der Sklavenhaltung. Die haben die Sklavenbefreiung erlebt. Die haben neue Rechte und die nutzen ihre neuen Rechte.
Mhm.
Also die sind so, fuck off. Ich habe das Recht, ihn anzuzeigen. Ich benutze das
ja, auch. Ja, ich habe mir das erkämpft und jetzt werde ich es auch nutzen. Ja, voll. Ja,
genau. Mhm. Und die deutsch-südwestafrikanische Kolonie wurde aber ja eben erst später gegründet.
Ja.
Und also ist jetzt meine Interpretation, dass es deshalb vielleicht auch nicht diesen Aufschrei gab. So oder so landet die Anzeige jetzt auf dem Tisch vom Bezirksleiter Ferse. Den kennen wir ja auch schon. Das sind eben jetzt Ferse, Höning, Gefke, imperialistische Männlichkeitsmodell. So, eigentlich fallen Vergewaltigungen seit 1876 unter Straftaten, die eine öffentliche Verfolgung erfordern und eigentlich auch ans örtliche Gericht geschickt werden müssten. Passiert hier aber nicht. Kannst du dir vorstellen, warum?
Weil sie schwarz war.
Und?
Weil sie benutzt werden durfte in ihrem Männlichkeitsbild.
Genau, weil es eben so wichtig war für die Polizei, ihren Ruf zu bewahren. Was Bezirksleiter Ferse jetzt nicht macht, ist die Anzeige vor Gericht zu bringen. Was er macht, ist, einen Brief an seinen Vorgesetzten Leutnant Müller zu schreiben.
Also noch einer.
Genau, der Leutnant Müller ist jetzt der, der das beurteilen soll oder der halt quasi dann wie so die Anklage zurückweisen soll. In dem Bericht bemerkt man jetzt sehr schnell, dass die Debatte, die auf die Anzeige von Sophie folgt, halt, die ist einfach absurd, weil, also es wird jetzt nicht um die Identität des Täters gehen, es wird nicht geprüft, ob der Täter eine Vergangenheit hat mit solchen Taten, und es wird auch nicht irgendwie mal nachgefragt, den Täter, ob er das denn gemacht hat. Stattdessen guckt man sich jetzt das Opfer an, schaut sich ihre Vergangenheit an, schaut sich an, wie sie sich verhalten hat und möchte dann beurteilen, ob das dann überhaupt stattgefunden haben kann.
Das ist doch immer das normale Vorgehen einer Vergewaltigung, wenn man sie, also
wenn man sie anzeigt, dass die Opfer behandelt werden, die Täter. Es ist immer noch so. Es gibt auch eine tolle Netflix-Serie darüber. Ich habe den Namen vergessen, ich schreibe es aber in die Folgenbeschreibung. Da geht es eben genau darum, da sieht man es so krass, das ist halt richtig krass. Eigentlich solche Anzeigen aus der Female Gaze. Das ist einfach heftig. Also, schreibt jetzt Folgendes. Und das sind jetzt seine Beweise. Also, er betitelt jetzt erstmal Sophie als Eingeborene. Was glaubst du, was das bedeuten könnte?
Dass sie schwarz ist halt.
Genau. Und das wiederum bedeutet, dass er jetzt auf diese Gerüchte eingeht. Also man hat ja diese Gerüchte verbreitet, dass schwarze Frauen irgendwie fantasieren und man sagt auch, dass die einfach falsche Anzeigen erfinden und eigentlich aber eine übertriebene sexuelle Lust haben. So, das sind so, wenn man halt eine Person als Einheimische betitelt, dann meint man das damit. Und das bedeutet jetzt eigentlich, schwarze Frauen sind unrapable. Also dadurch, dass sie halt immer Bock haben, kann man
sie können ja auch keine Schmerzen empfinden.
Genau, und sie können natürlich auch keine Schmerzen empfinden. Und allgemein sind die ja verlogene Schlangen, die eh nicht die Wahrheit sagen können. So weist jetzt Ferse die Anzeige sofort zurück und ist auch überzeugt, dass sie lügt. Was aber eigentlich übelst absurd ist, weil wenn man sich jetzt mal kurz überlegt, was für einen Vorteil hätte es dann überhaupt für Sophie, das anzuzeigen? Also es gibt halt gar keinen Vorteil für Sophie, so ein Ding vor Gericht bringen zu lassen. Auf jeden Fall gibt es natürlich noch mehr Gründe, warum man jetzt unbedingt diese Anklage zurückweisen lassen muss. Und irgendwie, also als ich mir die Sachen durchgelesen habe, da habe ich mir irgendwie vorgestellt, so einfach den Leutnant Müller, wie er da so sitzt und sich diesen Brief durchliest und sich denkt, ja, der hat recht. So ist es. Also, die Gründe sind: Sophie hatte schon mal Sex mit Gefke und Höning. Ein Grund, warum sie nicht vergewaltigt werden kann. Das ist erstmal komisch, weil, also das einmal ist so allgemein dieses Ding, sie hatte ja schon mal Sex. Irgendwie ist es eh komisch, das überhaupt anzuführen. Aber man unterstellt ihr jetzt auch, dass sie Angst hat, vom Dienst suspendiert zu werden durch Gefke, ihren Vorgesetzten. Das ist absurd, weil Gefke hat sie zu der Anklage ermutigt. Also er war so ein bisschen dahinter und war
er war eifersüchtig.
Could be.
Oder so, keine Ahnung.
So. Außerdem gibt's einen Zeugen, nämlich einen örtlichen Landwirt, und der beteuert jetzt, Sophie war überall als Hure bekannt.
Mhm.
Mhm. Und außerdem hat sie ja auch ein uneheliches Kind.
Ja.
Und sie hat ja auch schon mal Geld für Sex angenommen.
Das stimmt.
Ja. Und nachdem jetzt alle Beweise für den Fall angeführt wurden, muss man zu dem Schluss kommen, Sophie ist schuldig.
Weißt du, das klingt eigentlich nach einem Gerichtsprozess, der gestern stattgefunden hat. Also ich meine das ernst.
Also das, ich finde es halt auch, also das ist eh auch so krass, zum Beispiel auch wenn so gerade auch zum Beispiel Prostituierte, oder sie war ja keine Prostituierte so, aber gerade auch wenn Prostituierte oder sowas anzeigen, ist ja voll oft auch so dieses Ding, ja, du hast ja gewollt,
wie hieß
oder?
Wie ist diese eine, die betrunken im Fahrstuhl so auch gefilmt wurde, wie sie Nein sagt und so?
Oh, das weiß ich
nicht.
Die
ist auch so eine, die hat auch so, die war bei Germany's Next Topmodel, glaube ich.
Ach krass, nee, aber
sag und dann ist sie auch so auf dem Playboy gewesen und so, Martin, wie heißt die, Lisa oder so irgendwie?
Gina Lisa.
Mhm.
Ach, das war wirklich, ist der passiert? Kann sein.
Ich kenne mich mit dem Fall null aus, aber ich habe das nur so am Rande mitbekommen, dass sie halt eben gesagt hat, sie wurde vergewaltigt. Es gab sogar ein Video, bei dem sie betatscht wird von zwei
so.
Männern und sie sagt, nein, ich will das nicht, aber sie ist halt betrunken. Das war im Fahrstuhl, also so Fahrstuhlkameras. Dann gibt es nochmal Videos, wo sie halt eigentlich sagt, nein, ich will nicht, aber sie haben sie halt am Ende überredet und das ist vor Gericht gegangen und sie wurde halt, glaube ich, verurteilt wegen Verleumdung.
Alter, das ist wirklich...
Aber ich kenne den Fall nicht, es kann sein,
aber
dass es halt wirklich
genau
also
sowas,
aber
ich meine, wir können also wir checken es nochmal so.
Ja, das ist so das, was ich mitbekommen habe, aber ich muss halt gerade auch einfach an Luke Mockridge denken, weil es jetzt
ja,
halt auch gerade voll aktuell ist mit seinen behindertenfeindlichen Aussagen
ja.
Und es ist halt genau dasselbe auch wieder. Naja, okay.
Ja, das ist wirklich, also es ist halt faszinierend, wie man wirklich versucht, die Opfer letztendlich als unglaubwürdig darzustellen. So nichts anderes passiert hier halt auch. Also klar, hier ist es halt so, jetzt wir aus unserem heutigen Blick mit den Informationen, die wir jetzt auch vielleicht in der Folge gelernt haben und so, sind natürlich so, ja, übelst der Bullshit. Aber sowas passiert halt heute noch viel subtiler.
Hey, ich finde, es ist halt nicht mal wirklich so, dass, also es ist heute einfach noch
immer noch
so eins genauso.
Ja, es ist einfach heftig.
Also
es ist einfach heftig.
Ja.
Der Fall wird jetzt geschlossen. Der ist ja jetzt gelöst. Man hat ja genug Beweise. Die Geschichte könnte damit vorbei sein, aber die Gemüter unter den Polizisten erhitzen sich jetzt. Kannst du dir vorstellen, warum?
Weil der Hönig?
Oh Mann, das ist irgendwie so unpassend und süß, dass du das, weil ich freue mich so über das Wort Hönig, weil Papa immer Hönig zu Honig sagt.
Ja, weil Oma immer Hönig sagt.
Ja.
Wie heißt der
Höning?
Höning. Ach so.
König.
Die Oma, unsere Oma ist Portugiesin und sie spricht sehr gut Deutsch für eine Portugiesin, die halt nie Deutsch spricht eigentlich.
Und die halt auch nicht so Deutschunterricht hatte, sondern
sie hat sich
Deutsch
das selber beigebracht. Ja. Sie sagt immer Hönig anstatt Honig. Das ist so süß. Okay, also Höning heißt der.
Höning
ist halt wahrscheinlich ein bisschen angefressen, weil seine Kollegen ihn verraten haben oder so, oder Gefke. Und ich denke, der Ferse findet es halt auch ein bisschen ungeil, dass die beide halt ja mit Sophie irgendwie. Genau.
Genau. Also das Ding ist, ich glaube, der Ferse ist halt erstmal so, ihm ist, glaube ich, schon klar, dass seine Polizisten so einen Scheiß machen. Aber tatsächlich ist es jetzt nämlich echt so, dass Gefke und Höning, also beziehungsweise Höning ist jetzt halt übelst angepisst auf Gefke, weil einerseits hat er Sophie zu der Anklage ermutigt und andererseits zieht Gefke jetzt los und erzählt den Landwirten, was Höning gemacht hat. Und das ist ja jetzt auch irgendwie so dieser Bruch von diskret, loyal und brüderlich teilen. Also vor allem dieses Diskrete fällt da halt weg.
Aber ich finde, es spricht irgendwie schon auch dafür, dass Gefke halt mehr für Sophie empfunden hat als nur.
Das habe ich nämlich auch gedacht. Aber auch trotzdem, also das ist, vielleicht daran müssen wir uns einfach erinnern, es spricht für seine Seite, aber nicht für ihre Seite. Wir wissen halt nicht, was sie empfunden hat. Weil, also weißt du, was ich meine? So, er ist ja trotzdem aus dem Krieg gekommen, in dem er halt ihr Volk umgebracht hat. So. Also wir wissen ihre Seite nicht. Es ist schon irgendwie wie so ein leichtes Indiz dafür. Aber es könnte natürlich auch einfach Kontrolle sein. Es könnte auch sein, er ist so, das ist aber mein Besitz. Könnte genauso sein. So. Es wird jetzt später auch behauptet, dass Sophie ihm auch dabei geholfen haben soll, aber irgendwie, also sie wurde halt nicht gefragt. Deswegen, so, es wird halt einfach gesagt. Und jetzt, endlich, sieht die Polizeidienststelle ein großes Unrecht. Kannst du dir vorstellen, weshalb? Ich habe es eigentlich schon gesagt.
Aber für Sophie ein Unrecht?
Nee, nur ein Unrecht.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Die Vermutung habe ich auch. Der Bruch der Brüderlichkeit?
Also, die Polizeidienststelle, das sind jetzt nämlich nicht Ferse, Gefke und Höning, sondern das ist quasi das oben drüber.
Müller
zum Beispiel. Und die sehen das ein bisschen anders. Die haben nämlich nicht das imperialistische Männlichkeitsmodell, sondern das zweite, das nationalistische Männlichkeitsmodell. Und die sind der Meinung, dass sexuelle Triebe um jeden Preis im Zaum gehalten werden sollen. Ansonsten gibt es eine rechtliche Verfolgung. Das gerät jetzt aber in Konflikt mit weiteren Werten der Kolonie. Das habe ich ja eben auch schon jetzt mehrfach gesagt, denn eigentlich ist dieser Prozess notwendig laut Dienststelle, weil die Rassenordnung ist die allerwichtigste Ordnung, aber die Besonderheit, Image der Polizei, noch wichtiger. Weil eben, wenn dieses Image halt angerührt wird, ist es ja eigentlich genau, also so einerseits, also es ist halt einfach genau dasselbe. So, wenn du jetzt halt die Anklage quasi durchgehen lässt, dann würde es die Rassenideologie angreifen und wenn du sie diskret hältst, dann nicht. Das heißt, eigentlich wollen sie, dass es schon auf den Tisch geht, aber passiert jetzt irgendwie trotzdem nicht. Aber deshalb gibt es jetzt eben doch keinen Prozess. Das ist jetzt nur so ein kurzes Aufpluppern. Und so wird jetzt aber Sophies Fall, der eigentlich so total normal erscheint, zu einem Staatsgeheimnis. Also es ist irgendwie so, es ist einfach irgendwie weird.
Krass, ja.
Genau, und für die Polizeistation bedeutet das jetzt, also die Polizeistation nicht Gefke, Ferse und Höning, dass jetzt Gefke nicht aufhört, darüber zu reden, dass es ein sehr großes Problem für die ist. Also die sind zwar eigentlich der Meinung, es ist eigentlich in jedem anderen Fall, es ist absolut richtig, das zur Anklage zu bringen, aber in diesem Fall ist es scheiße, dass Gefke darüber redet. Und deswegen bedeutet es jetzt für den Vergewaltiger Höning, dass er nach der Abweisung der Vergewaltigungsklage jetzt halt einen anderen Grund hat zu klagen. Und zwar verklagt Höning jetzt seinen Kollegen Gefke 1910 auf Verleumdung.
Verleumdung, haha, da haben wir sie wieder.
Da haben wir sie wieder.
Damals auch schon. Lol.
Also, du kannst jetzt mal kurz überlegen, was passiert jetzt und wer wird Recht behalten.
Höning.
Ja, also, was passiert jetzt? Es gibt wieder keinen richtigen Prozess. Man möchte alles diskret klären. Für den Vorgesetzten Ferse ist es außerdem absolut ersichtlich, dass Gefge niederträchtig gehandelt hat. Also für die ist es einfach total klar, dass Gefge sich hier eindeutig schuldig gemacht hat. Also derjenige, der diese Frau zur Klage ermutigt hat. Denn eben das Ansehen der Dienststelle und der Kollegen wurde geschädigt und so wurde auch der Ehrenkodex gebrochen. Also es geht hier halt auch um Ehre. Also die Ehre, nicht mit schwarzen Frauen zu schlafen oder heimlich und ohne Besitzansprüche. Ja, zusammenfassend kann man jetzt sagen, es wurde nie geprüft, ob eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Beziehungsweise alle wissen, dass es so war.
Gut, man kann es ja auch nicht prüfen.
Ja gut, man kann es nicht prüfen, aber es wurde halt noch nicht mal irgendwie der Täter befragt oder so. Aber es ist ja egal, weil man darf ja schwarze Frauen einfach benutzen. Als sie dann noch erfahren haben, dass Gefge schon mal mit Sophie geschlafen hat, war halt für die der Schuldige gefunden. Und letztendlich kommt jetzt Gefge 7 Tage lang in Haft, was irgendwie mickrig ist. Aber er wird auch sofort vom Dienst suspendiert. Und Sophie bekommt jetzt wegen Falschanschuldigung 6 Monate Haft und Zwangsarbeit.
Also, wow.
Ja. Und damit ist die Geschichte zu Ende.
Wow.
Ja, ich dachte, ich musste irgendwie mit so einem Scheiß aufhören, weil, ich weiß nicht, ich finde es wichtig, dass man diese
Aber
Wut spürt.
Aber sie lebt danach noch? Also sie kommt jetzt in so ein Konzentrationslager, oder?
Nee, ich glaube, also
bei Zwangsarbeit?
Dafür hat man nichts gefunden.
Okay.
Aber ich denke mal, also die Konzentrationslager, ich weiß gar nicht, ob es die zu dem Zeitpunkt noch gibt, weil der Krieg ist auch schon vorbei.
Okay.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, kannst du bitte noch jetzt sagen, in welchem Jahr dieser Gerichtsprozess stattgefunden hat?
1910.
Okay, also wir haben 114 Jahre später und die Dynamiken sind immer noch komplett dieselben. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, die Dynamiken sind immer noch komplett dieselben.
Es sind dieselben Dynamiken.
Es ist weißt immer du, noch komplett noch das Gleiche.
Weißt du, was noch krasser ist? Dieser Völkermord wurde erst 2021 von Deutschland als Völkermord anerkannt.
Ja, das habe ich aber mitbekommen. Das finde ich aber auch krass. Ich finde es halt krass, weil die Geschichte halt, also wahrscheinlich kann man sogar noch weiter zurückgehen und nochmal sowas finden.
Ey, überleg mal, das ist jetzt schon so eine lange Folge gewesen. Ich habe so viel aus diesem Skript rauskürzen müssen. Alleine, also ganz ehrlich, wir hätten viel mehr erzählen können, wenn wir überhaupt so ein Know-how, also so ein Common Ground an Information, also wir wissen ja einfach diesen kompletten scheiß Völkermord, den Deutsches Reich begangen hat, davon wissen wir nichts.
Also wir so, jetzt, aber wir, auch die, also stellvertretend auf eine Art, auch für unsere Generation,
ich mein,
außer
nicht.
Die Leute haben sich jetzt damit intensiv auseinandergesetzt. Ja,
voll. Ist so.
Also ich bin mir sicher, dass Mama und Papa safe auch nichts davon wissen.
Also ich habe tatsächlich, Papa hat es mitbekommen mit diesem, dass es halt diesen Völkermord gab, immerhin. Aber ich denke mal, viele Leute haben es halt erst mitbekommen 2021.
Okay, ganz ehrlich, ich wusste auch, dass es den gab. So, das ist, darum geht's mir nicht. Aber es geht mir um diese Narrative und um dieses, wie Rassismus, ich finde, es ist, wir wissen alle, dass Rassismus existiert. Aber ich finde, wir sollten uns nicht die Augen verschließen davor, wie Rassismus in Deutschland existiert.
Ja,
genau, wie Rassismus
absolut.
Umgesetzt wird, mit welchen Narrativen. Weil das passiert ja jetzt gerade schon wieder.
Vor
und die Leute sind so, nee, das ist ja nicht dasselbe. Doch, es ist genau dasselbe.
Es ist genau dasselbe. Vor allem halt auch, wenn man sich überlegt, dann sitzen halt irgendwelche Leute mit einem Luke Mockridge im Podcast und sagen, ja, es gibt Rassismus gegen Weiße. Ja, nee, guck mal bitte die Ursprünge an. Die Hierarchie ist eindeutig anders.
Können wir Luke Mockridge heute Gänze? Nicht mehr ansprechen?
Ja. Also auf jeden Fall ist aber tatsächlich auch diese Anerkennung vom Völkermord, also überleg dir mal, die haben 1,1 Milliarden Euro zum Wiederaufbau und zur Entwicklung bekommen.
Wie viel?
1,1 Milliarden Euro. Und das Ding war aber...
Waren 2021.
2021 und das Ding war aber die, also das war irgendwie auch alles so ein bisschen... Komisch, weil eigentlich es gab halt Aufstände von den Herero und Nama, die es heute noch gibt, oder auch den Menschen, die halt im heutigen Namibia leben, weil die sich nicht richtig repräsentiert gefühlt haben und weil sie eigentlich auch einfach ihre Ländereien zurück wollten. Also die haben halt bis heute ihre Ländereien
nicht. Das wollte ich gerade nämlich fragen, weil es ist ja auch in den holländischen Kolonien schon noch so, dass da noch ganz viele weiße Menschen halt einfach leben. Eigentlich wäre es doch schon wichtig, dass sie sich zurückziehen, finde ich.
Ich finde auch, also, dass es wichtig wäre, wird aber nicht gemacht.
Na, ich kann schon verstehen, dass es blöd ist, wenn man halt seit 4 Generationen da lebt, dass man so ist, ja, ich lebe jetzt hier halt auch, aber trotzdem wäre es halt einfach so, ja, aber es ist halt falsch, dass du hier lebst, so sorry, du musst jetzt gehen.
Setz dich mal mit deiner scheiß Vergangenheit auseinander.
Ja, ist so, also ist wirklich so. Ich meine, ja, du kannst nichts dafür, du als Person kannst nichts dafür, aber trotzdem kannst du jetzt Verantwortung übernehmen.
Ich finde es ist so wichtig, dass man halt sagt, also gerade, schau mal, das ist unser Erbe so. Die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, meiner und dein Erbe. Ja. Überleg mal, hier, das habe ich gar nicht erzählt, bevor da die Deutschen waren, war da die Portugiesen. Das ist unser doppeltes Erbe.
Ich weiß, also ich finde das also eh, so, das finde ich eh krass, weil unser Opa und unser Onkel und so, die waren ja noch im Krieg.
Die waren in Kolonialisierungskriegen.
Eben. Ja. Es ist ein ganz anderes Thema. Kriege ich auch übelst die ganze Zeit, wenn ich drüber nachdenke.
Das ist einfach scheiße so. Und es ist, ganz ehrlich, solange es Rassismus gibt, finde ich als weiße Person stehe in der Verantwortung, mich mit so einem Scheiß auseinanderzusetzen, den Scheiß auszuhalten, weil es ist nicht vorbei. Man kann nicht sagen, ich habe jetzt das mir einmal irgendwie reingezogen, ja, lass uns doch jetzt weitermachen.
Aber das ist halt das Privileg, was man hat. Und das ist halt genau auch dieses, ich sehe keine Hautfarben, ja, weil du kannst.
Genau,
wir machen den Laptop zu und dann können wir heute Nacht über Pudel träumen und alles ist gut. Weil das ist halt so.
Weil das nicht unserer Familie
passiert ist. Und weil wir halt auch hier sitzen.
Voll, ist so. Und es ist einfach so. Ja. Und das ist halt, und keine Ahnung, wenn man sich halt erstmal so bewusst macht, was für eine Verantwortung man hat. Und ich finde, wir tragen eine Verantwortung, zu sagen, ich fange mit mir an und hinterfrage meinen internalisierten Rassismus, übernehme Verantwortung und mache mir auch klar, das Leben, das ich heute führe, wie ich es führe, führe ich ja auch nur auf die Weise, weil es Rassismus gibt.
Aber ich habe eine Frage, weil ich habe das im Alltag, fällt mir das manchmal richtig, richtig schwer. Zum Beispiel, wenn ich bei Amazon bestelle, also so wie Amazon ist ja eh scheiße. Okay, oder, also ich möchte jetzt gar nicht auf Amazon eingehen, weil das ist ein ganz großes
anderes Thema.
Sondern wenn ich irgendwo was bestelle, wenn ich ins Nagelstudio gehe, wenn ich Dienstleistungen, wir hatten auch irgendwie so zum Beispiel eine Haushaltshilfe, wenn du die so online buchst, dass irgendjemand kommt. Das sind immer Personen mit Migrationshintergrund. Sagt man das so? Ich weiß gar nicht mehr, welches der richtige ist. Es tut mir voll leid, dass es, ja, okay, also das ist in Ordnung, ja. Die oft auch nicht richtig Deutsch sprechen, auch gerade beim Nagelstudio oder so. Und dann frage ich mich, ist es eigentlich überhaupt in Ordnung, dass ich hier sitze im Nagelstudio und mir jetzt zum Beispiel von einer Vietnamesin die Nägel machen lasse? Da ist das überhaupt in Ordnung? Dann denke ich mir so, okay, also ich wege das dann immer so ab. Ja, das ist wahrscheinlich ihr eigenes Geschäft, ich weiß nicht. Also oft ist es ja so, dass es so kleine Familienunternehmen sind.
Ja.
Ich frage mich halt, Deutsche setzen sich nicht hin und machen mir die Nägel, weil es ein Scheißjob ist. Ist es okay, dass ich jetzt, ist es okay, dass die Müllabfuhren von POCs gefahren werden. So, dass fast alle Handwerksarbeiten nur noch von POCs
von
übernommen werden. Genau. Und gleichzeitig aber die AfD schreit Ausländer raus und denkt mir so, ja, aber wer holt dann deinen Müll ab und wer macht dann das und das so? Und das ist aber dann auch gleichzeitig so, alles, was in unserer Gesellschaft überhaupt noch funktioniert, liegt daran, dass wir Menschen haben, die diese für uns weißen, privilegierten Menschen niedere Aufgaben erledigen, weil es sind ja alles Aufgaben, die gesellschaftlich nicht anerkannt sind, wie zum Beispiel auch Krankenschwestern oder so. Mhm. Sind ja voll oft auch Menschen aus dem Osten.
Ja, voll.
Und dann fange ich halt an, so alles anzuzweifeln. Also ich weiß halt dann gar nicht mehr, was ich machen kann. Also dann fange ich an, alles anzuzweifeln. Ist so, darf ich überhaupt Essen bestellen? Ist es überhaupt okay? Ich gebe dann immer so übertrieben viel Trinkgeld zum Beispiel, weil ich halt so ein schlechtes Gewissen habe, weil ich mir so denke, es ist richtig scheiße, dass ich hier stehe und du auf der Seite und es ist unfair und trotzdem will ich Essen bestellen und darf ich das jetzt eigentlich noch oder nicht? Und das ist keine Ahnung, irgendwie.
Das ist halt auch so dieser Konflikt zwischen sich der Struktur unserer Gesellschaft bewusst werden und sich seiner Privilegien bewusst werden. Und gleichzeitig so unfassbar sich auch machtlos zu fühlen, weil natürlich in dem Moment, in dem dann die Hausangestellte bei dir zu Hause ist, kannst du halt, also du kannst zum Beispiel, was du machen kannst, ist halt sie so fragen, hey, wie sieht's bei dir finanziell aus, was ist für dich ein fairer Lohn?
Ja, und ihr generell fair bezahlen, also wirklich
genau, also richtig, so richtig fair bezahlen.
Ja.
Das ist natürlich eine Sache. Andere Sache ist, sich für Parteien engagieren, sich für Politik engagieren, wählen gehen, gescheit wählen gehen. Also so, und da bin ich aber halt auch wieder so, es ist halt schwierig, weil wir haben jetzt nicht wirklich so die eine Partei, die sich zum Beispiel dafür einsetzt, dass sowas wie Global Care Chains nicht existieren. Du findest es ja überall so. Und ein Problem an unserer Gesellschaft ist, dass wir irgendwie Menschenwert an Arbeit festsetzen. Also das, keine Ahnung, das ist halt auch so, das ist einfach so kompliziert, keine Ahnung.
Ich finde es halt kompliziert, weil ich sehe halt diese Kolonialisierung. Also das Problem an so einer kolonialisiert, das ist so ein kompliziertes Wort für mich, ich weiß nicht warum, Struktur ist ja, dass du
oder
in so einer
rassischen Struktur.
Nee, es geht mir darum, jetzt zum Beispiel auch in Nicaragua oder so, da gibt es ja so richtige reichen Viertel, in denen halt die Weißen leben, so habe ich das mitbekommen, und dann gibt es halt irgendwie halt Viertel, wo halt die POCs leben oder halt die eigentlich, denen eigentlich das Land gehört. Und es ist halt dann immer so diese Villenviertel gegen die Slums, mehr oder weniger. Also halt, und ich finde halt aber, dass wir immer, also dass es nicht nur ein ist, ihr müsst euch aus dem Land zurückziehen, sondern auch so ein, aber wir leben das tatsächlich auch bei uns.
Ja, ja.
Obwohl eben die Leute freiwillig hierher gekommen sind.
Ja, das ist halt genau das Ding, weil wir
leben
halt
das
eben
hier ja auch.
Strukturen
wir lassen uns
haben
ja auch quasi von Menschen mit Migrationshintergrund die Füße massieren. Also das
literally,
so, ja,
teilweise. Oder unsere Häuser bauen.
Genau.
Ist
und
so.
Und behandeln sie aber gleichzeitig wie Eindringlinge, die hier nichts verloren haben, obwohl sie halt die sind, die halt überhaupt dafür zuständig, also die überhaupt auf eine Art unsere Gesellschaft tragen.
Ja, ist ja auch so. Das Ding ist halt, und das ist halt auch in feministischen Kreisen, ist halt genau das, Care-Arbeit aufwerten und allgemein bestimmte Arten von Arbeit aufwerten und nicht irgendwie die Art von Arbeit aufwerten, wo du halt ein Manager bist, der, wenn du ihn mal genau fragst, was er eigentlich als Job macht, dir nicht mal eine richtige Antwort geben kann. Der dann aber keine Ahnung, wie viel Geld verdient, so.
Aber ich muss sagen, dann denke ich mir halt, also dann finde ich mich halt selber ätzend, wie ich hier sitze und einen Podcast aufnehme.
Aber ganz ehrlich, ich finde nämlich, das ist das, was wir weißen Menschen aushalten müssen, dass wir uns selber ätzend finden.
Nee, aber dann denke ich mir, dann sollte ich lieber was anderes machen. Also weißt du, was ich meine?
Ja, aber wir machen ja doch jetzt gerade Bildungsarbeit.
Genau, ja, aber dafür. Trotzdem kommt mir das irgendwie ätzend vor.
Es ist ja auch ätzend. Soll ja auch ätzend sein.
Es ist privilegiert einfach.
Es ist halt einfach scheiße as fuck, aber es ist halt kein Vergleich zu scheiße as fuck, wenn du halt die Person bist, die in dem System halt scheiße nicht privilegiert ist.
Ja, genau. Wir sind auf der Seite von scheiße, die halt die
scheiße
Arschloch-Variante
macht.
Ist.
Ja, genau.
Ja, ja.
Aber nicht die, die leidet.
Ja.
Ja.
Das sind übrigens Privilegien. Falls ihr euch gefragt habt, was sind
Privilegien?
Das.
Und das ist eine ehrliche Auseinandersetzung damit. Ist so.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Ich habe dafür eben, das ist halt genau das Ding, wir haben dafür keine Lösung. Und das ist halt auch das Ding, warum ich sage, ich möchte die Verantwortung übernehmen, ich möchte kämpfen, bis es nicht mehr so ist. Und ich werde es nicht, also ich werde wahrscheinlich sterben, bevor es anders ist. Aber ich kann zumindest versuchen, den nächsten Generationen, meiner eigenen Generation, das beizubringen, dass es anders geht.
Und schämst du dich?
Absolut. Und du?
Ja.
Ja.